Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 227. Heute, da geht's auf die Modewoche. Wir sprechen über Gear, über Outfit, über alles, was zum Auftreten eines Wrestlers dazugehört. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich brauche ich zwei wirklich fashionkundige Menschen hier an meiner Seite. Und natürlich, da habe ich einmal den Wolfgang Job von Headlock, den David Klos von MannTV. Schönen guten Tag.
Ich bin Gurkenwick.
Und der anderen Leitung die Heidi Klum von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, der Christian Dörre von Computec. Schönen guten Tag.
Hallöle.
Ich habe leider kein Bild für dich.
Genau. Ach ja, wunderschön. Dieses Thema hat man schon häufiger.
Warte mal kurz. Wer bist du denn dann?
Ich weiß es nicht. Was gibt's denn sonst noch so für Modezaren?
Weiß ich nicht. Ich überlege gerade.
Wer siehst du?
Aber mal Hut ab, muss man erstmal sagen, vor den WWE-Modedamen, ne? Bei den Dokus sieht man das ja, was die da alles am Schnibbeln sind Backstage, mein lieber Schulli.
Das stimmt. Und das ist ja auch wirklich eine Menge Arbeit, die da irgendwie ja auch dazugehört, weil, ne, ohne Outfits keine Wrestler und es zählt ja dann doch irgendwo was, ne? Also so Gears, Outfit, auch Haare, Facepaint und was da noch alles mit dazugehört, das ist ja wirklich schon eine ganze Reihe an Dingen, die so ja ein Auftritt eines Wrestlers ausmacht. Und mein erster Gedanke war, als wir hier über das Thema ein bisschen gesprochen haben und als ich hier so ein bisschen was vorab vorbereitet habe, man hat sich ja doch eigentlich immer in Videospielen auch immer selber gebaut. Man hat immer so Vorstellungen gehabt, wie man so als Wrestler aussehen sollte. Und ich bin mir relativ sicher, ihr habt das auch gemacht und habt dann irgendwie bei WWE, Raw vs. SmackDown oder irgendeinem 2K-Game da auch mal irgendwas nachgebaut. David, wie sahen deine Wrestler immer aus?
Genau so, wie ich es eigentlich mag. Sehr schlicht. Okay, Tattoos immer auf beiden Armen, wenn vorhanden. Meistens irgendwie solche Armbänder, die halt so, ja, weiß nicht, so Kampfsportler haben, meistens so Tapes drum. Das habe ich auch, wenn ich meinen FIFA-Charakter erstelle. Der hat das immer. und ja, ansonsten sehr schlichte Hose. Entweder ist es eine lange schwarze Gradhose oder eine kürzere Pants, eher wie so bei Goldberg. Aber auf jeden Fall schwarz. Und meistens dominiert dann halt schwarz.
Chris, hast du da dich auch schon mal ausgetobt?
Ja, da war ich immer noch ein bisschen jünger, dass ich das gemacht habe.
Wir reden gerade über Videospiele, nicht Privatleben.
Ja, woran ich mich erinnern kann, WrestleMania 2000 auf dem N64. Da haben ich und ein Kumpel uns gegenseitig immer gebaut und so. Und das hat halt wöchentlich gewechselt, welchen Wrestler wir gerade irgendwie am coolsten fanden. Dem sahen wir dann ähnlich. Also mein bester Kumpel zu der Zeit hatte meistens irgendwie eine Kane-Maske, dann aber nicht in Rot-Schwarz, sondern in Schwarz-Weiß oder was auch immer. Und ja, keine Ahnung. Das war halt Kinderkram. Und mittlerweile, keine Ahnung, ich brauche mich nie selbst bauen. Also ich baue dann halt einfach immer so einen kompletten Paradiesvogel.
Ah, dahin.
So super bunte Hose.
Wow.
2 Meter giftgrüner Irokese, sowas dann.
Okay. Ich hatte eine ganz schlimme Hardy Boys Phase irgendwie so, auch so 2099, 98 irgendwie so um den Dreh. Ich weiß gar nicht mehr, welche Spiele das waren, aber da hatte ich halt auch mal die Baggy Jeans und die Bänder und ich weiß nicht was.
Ah, ganz komm, Baggy Jeans gehen immer.
Nein.
Doch. War eine schöne Zeit.
Ja, total. Aber ich finde, das zeigt ja auch immer schon so ein bisschen, was man so an Wrestling-Outfits mag. Und wenn ihr so in die Vergangenheit oder zumindest auch in die Gegenwart schaut, was sind da so Outfits und Gear-Geschichten, wo ihr sagt, mein Gott, da haben sie, das hat wirklich auch den Charakter getroffen, weil damit hat es natürlich auch was zu tun. Und das gefällt mir auch persönlich, Chris. Was ist da so das, wo du sagst, ja, finde ich geil, das ist eine runde Sache.
King Mabel. nein, schwierige Frage. Also, als erstes kommt mir da, glaube ich, Steve Austin in den Kopf. Stone Cold, das war halt, vom Charakter ein Badass und seine Klamotten haben das dann nochmal unterstrichen. Und ich fand selbst, wo er dann hinterher diese Schiene hatte, das hat das auch nochmal unterstrichen. So. Also, der Kerl, der beißt halt auf die Zähne und geht trotzdem in den Ring und kloppt um sich. Also ich glaube, ich sage einfach mal Stone Cold.
Passt ja auch zu dem Bionic Redneck, das war er ja damals auch. Ich finde, das hat das noch mal so hervorgebracht irgendwo. David, wie ist es bei dir?
Stone Cold auf jeden Fall, welches Outfit ich auch fantastisch finde, ist jetzt nicht das Wrestling-Outfit, aber das Outfit bei den Promos ist von Becky Lynch aktuell. Das ja. ist so schweinegut. Als ich das erstmal so gesehen habe, habe ich nur gedacht, zieht das bitte durch, genau das ist es.
Oh, und ich muss noch was sagen. Sting, also nach seinem Umstyling quasi, als er der The Crow-Charakter war, ja. Ich war ja damals beinharter WWF-Fan und fand die WCW scheiße. Aber
oh, ja.
Sting sah schon verdammt cool aus.
Ja. Ja. Bis er irgendwann diesen Mantel gewechselt hat zu diesen eher, wie soll man sagen, mittelaltermäßig und ein bisschen schillernder, den fand ich dann nicht mehr so gut.
Das war ja dann auch schon fast zu TNA-Zeiten, wo er dann das Icon geworden ist und da ja auch so ein bisschen bunter geworden ist. Also das Ding wäre mir halt auch in den Sinn gekommen tatsächlich, weil das war auch so in der Gesamtkonstruktion dieses Charakters hat das halt so gepasst, auch mit dem Facepaint dazu, was natürlich an The Crow angelehnt war, haben wir jetzt gerade schon gesagt. Aber dann auch der Mantel auch, also als Utensil dabei, natürlich den Baseball-Bat irgendwo. Und was ich zum Beispiel ganz furchtbar finde, ist, wenn Wrestler in T-Shirts wresteln. Und das geht mir heutzutage zum Beispiel auf den Keks, dass so viele Wrestler, gerade auch bei der WWE, so oft bei ihrer Entrance noch mit irgendwelchen zurechtgeschneiderten T-Shirts machen. Ich finde das nicht, ich verstehe natürlich den Grund dahinter, ne, Merchandise verkaufen und so. Ich finde das aber nicht geil. Und der T-Shirt-Wrestler hat ja auch gerade so in der Euro-Szene noch mal eine ganz andere Bedeutung, muss man so ausdrücken. Und bei mir war auch der Punkt, wo ich Sting nicht mehr 100% ernst nehmen konnte, als er dann wirklich noch über seinem Singlet noch mal dieses T-Shirt immer getragen hat, weil, ne, aus Gründen halt. So.
Immerhin noch ein gutes Outfit, fand ich mal. So schlicht es eigentlich war, aber es passte perfekt, war bei Mr. Perfect.
Ja.
Weil das stach für mich immer total heraus.
Auch Kurt Angle, muss man auch sagen. Das haben sie gut hingekriegt, ihn halt auch eben als diesen Ringer darzustellen. Und wundert mich so ein bisschen. Undertaker natürlich.
Ja. Aber nicht durchgehend, oder?
Oh, schwierig.
Also ich finde es schon passend, aber ich finde, wichtig war beim Undertaker, dass er irgendwann diesen Switch gemacht hat von dem alten, wo halt sehr viel Stoff dran war, eher zu diesem, ja, sportlicheren später.
Ja, aber das muss man ja immer so ein bisschen im Kontext der Zeit dann betrachten. Ich finde, bei jeder Phase hat es irgendwo gepasst. Also ich mag zum Beispiel unglaublich den Ministry of Darkness Undertaker. Gott sei Dank cool aus, mit diesem riesigen, also mit diesem Umhang, mit diesen riesigen Schultern, das so ein bisschen an Shredder von den Turtles erinnert hat.
Ja, hat er nicht auch irgendwie noch so irgendwas da oben drauf, also so im Sinne von Federn? Also war das nicht irgendwie so auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen der wie der Unheilsbote ausgesehen hat?
Ja,
also
und auch mal mit so Spikes und sowas.
Genau. Genau.
Also der Ministry Taker war fantastisch.
Ja, aber generell ist es eigentlich interessant, weil gerade der Undertaker ist ja auch jemand, der in Sachen Gear auch viele Veränderungen durchgemacht hat, ne? Und da, also wenn wir jetzt die ganzen alten Undertaker mal nehmen, noch den Totengräber-Undertaker mit diesen grauen Stulpen und den grauen Handschuhen, bis er dann hinterher dann auch dieser, können wir auch noch nehmen, den wiedererweckten Undertaker mit Violett. Und dann natürlich auch noch den Undertaker mit der Phantom of the Opera-Maske, die er damals getragen hat. Den Biker-Taker? Wie fandet ihr den eigentlich? Oder welches ist so allein vom Outfit her deine Lieblingsreinkarnation des Undertaker, David?
Ich glaube, die Lieblingsvariante war wirklich da, wo er angefangen hat, diese MMA-Handschuhe zu tragen. Also war recht spät eigentlich, ab 2005 oder 2004, irgendwie sowas.
Ist das schon die Zeit, wo er dieses Singlet getragen hat? Also quasi diesen Einteiler mehr oder weniger? Weil das fand ich immer relativ schlimm, muss ich sagen.
Genau, der hatte den Einteiler und halt drüber diesen Ledermantel, der halt leicht geglänzt hat. Und
ja, genau.
Das fand ich halt einfach, weiß nicht, das war für mich so das perfekte Finale. Das ist dann so der letzte Undertaker, den ich halt sehen wollte. Das passte halt für mich wie Arsch auf Eimer.
Es ist ja dann auch so ein bisschen die Verquickung eigentlich aus der Person und quasi dieser Persona, die er verkörpert hat. Ne? Ich muss sagen, mir hat dieses Singlet nie gefallen. Ich fand die Handschuhe auch cool irgendwo, aber mir hat dieses Singlet nie so richtig zugesagt. Ich finde, der sah da immer extrem dünn mit aus. Chris, weißt du, was ich meine?
Ja, aber ja, ich weiß nicht. Also ich mochte die Phase vom Undertaker eigentlich auch sehr gerne. Ich glaube, das ist meine zweitliebste nach eben der Ministry-Phase.
Aber ich würde tatsächlich auch sagen, dass bei mir die Ministry auch an erster Stelle ist. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nee, hast mich nicht wirklich unterbrochen. Ich kann verstehen, was du meinst, aber ich fand das außenrum so hat das aber irgendwie übertüncht, dass er dann manchmal so ein bisschen spargelig aussah da drin.
Das stimmt.
Man muss ja dazu sagen, die Outfits haben ja auch ein bisschen zu seinem im Ringverhalten gepasst. Also beispielsweise diese Handschuhe, die passten halt so gut, weil er auch immer diese komischen, diese Schläge immer von unten gemacht hat. Diese Boxschläge, die waren ja dann immer präsenter. Und auch als American Badass war, da hat er auch anders gekämpft als Ministry-Mann.
Ja. Das finde ich ohnehin sehr interessant, wenn quasi mit der, mit dem Wechsel des Outfits quasi auch so eine Art Wechsel des Kampfstils stattgefunden hat. Du hast natürlich vollkommen recht, also mit den grauen Stulpen, wo er sich dann auch immer noch die Handschuhe ja auch immer wirklich dann zurechtgezogen hat, bevor er dann zum Schlag angesetzt hat. Wir greifen natürlich jetzt viel weiter vor, wir haben meine Planung des Podcasts schon komplett gesprengt, aber egal. Ja, aber der Undertaker ist auch wirklich so jemand, den muss man auch, wenn es gerade um Gear geht und um die Gestaltung eines Charakters, die musst du auch nennen. Das ist ja wirklich ein Gesamtkunstwerk, um es einfach mal so auszudrücken, ne? Also das reiche dann vom Entrance mit dem Licht, auch mit den Kamerawinkeln. Das gab es ja schon sehr früh, wo die Kamera dann auch ganz oft so quasi gegen das Licht gefilmt hat, dass du nur diesen schemenhaften Charakter gesehen hast mit dem Hut und mit dem Mantel. Und dann eben auch diese Zeremonie, die es ja dann quasi gegeben hat, wenn er den Hut abgenommen hat und den Mantel ausgezogen hat und das alles eben noch gefaltet hat, in Kombination mit Paul Bearer, mit der Urne. Also, David, inwiefern ist eigentlich ein Outfit oder eine Gear ein wichtiger Teil eines Charakters, um es mal so auszudrücken. Was gehört da alles dazu? Mal so ganz global, um mal wieder zum Einstieg hier des Podcasts zurückzukommen.
Global, also ich würde halt sagen, das Outfit sollte halt zum einen auffallen und wenn du in der Halle bist und ganz weit oben auf dem Oberrang, solltest du halt nicht nur anhand von Bewegung jemand erkennen, sondern halt direkt, das Outfit passt halt zu jemandem. Zum Beispiel Elias ist halt einer, der passt halt Outfit einfach zu ihm, weil das ist halt so Rockstar-mäßig. Aber ein super Beispiel für mich, wo ein Outfit sehr viel auch geändert hat oder unterstrichen hat, war der Heel-Turn von Shawn Michaels damals. Weil vorher so halt so Rocker und Co. und dann hatte der ja Sexy Boy-Gimmick und da halt auch einen ganz, ganz anderen Look, der halt zur damaligen Zeit schon unter Anführungszeichen sexy fiel. Oder halt verrucht. Ja. Und das hat halt viel ausgemacht. Das ist halt schon wichtig, wo du halt einfach merkst, es gibt halt Wrestler, die haben dann ein Gimmick, was halt nicht nur nicht funktioniert, weil die halt das nicht so gut rüberbringen, sondern einfach auch, weil das Outfit langweilig ist. Beispielsweise Lex Luger damals, als er als der Narcissist kam. Das Outfit war halt irgendwie nicht so was Besonderes. Das war so, nach dem Entrance mit den Spiegeln war halt, das ist halt ein normaler Wrestler. Und, ich finde halt schon, dass ein Outfit sehr viel ausmacht und einfach was Prägnantes sein sollte, genauso wie, wenn du jetzt einem Wrestling-Fan sagst, sag mal ein cooles Outfit, einen coolen Wrestler mit einem gelben Outfit, wissen wir alle, wer gesagt wird.
Hulk Hogan.
Ja, natürlich.
Oder einer von den Killer Bees, Killer Bee, Brian Blair oder so.
Ich tippe auf Hulk Hogan, aber das ist halt prägnant. Ja, er hat diese Farbe komplett dominiert und das gehört halt irgendwie zu ihm. Man hat direkt diese Verbindung und das ist halt schon wichtig beim Wrestler halt. Nicht nur, wie er sich verhält, sondern einfach das Outfit muss das unterstreichen oder zumindest ihn herausstechen lassen, dass man halt weiß, das ist seine Farbe. Bei Bret Hart ist einfach dieses Pink.
Ja, also, Pink und Schwarz natürlich, ne?
Ja, und ich mochte im Übrigen die Bret Hart Outfits total gern. Die anfänglichen nicht, aber später kam halt in den Einteiler, den er halt trug, immer mehr verschiedene Details rein und mein Lieblingsoutfit ist halt das von WrestleMania 9, wo er erstmals Weiß und Pink kombiniert hatte. Und das hat er danach auch öfters durchgezogen. Das war super.
Weiß, pink und hat er dann, war der nicht komplett pink? Also pink und weiß dann auch schließlich?
Ja, pink und weiß. Und das war halt komplett anders.
Aber keine schwarze Hose mehr, ne?
Genau. Und es war anders. Und es war halt irgendwie frischer und es passte. Das war, im Grunde genommen konntest du bei Tat richtig anhand der Kleidung auch die Entwicklung sehen zwischen von einem Undercarder oder Tag-Team-Wrestler zum Mid-Carder und dann irgendwie, okay, Main-Eventer, dann ist das Outfit auch irgendwie passender gewesen.
Mhm. auch die Jacke, finde ich, passt da eben dann auch immer dazu, die er dann da angehabt hat, auch die mit diesen Schulterklappen und reich verziert, da hat man dann auch immer direkt das Gefühl gehabt, dass da jemand Besonderes reinkommt. Und ich finde, was man unterschätzt das ja, finde ich, immer so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, man macht sich ja so Gedanken darüber, so, ja, der sieht doch total cool aus, wenn der irgendwie zum Ring kommt, aber ich glaube, da steckt einfach auch viel, viel mehr Arbeit dahinter, als man sich das wirklich vorstellen mag, weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich ein Prozess, wie die Wrestler auch ihre eigene Persönlichkeit erschaffen. Und wo natürlich dann auch gerade bei den großen Firmen dann natürlich auch irgendwelche Kreativmenschen, Schneider und so weiter, natürlich da hinten noch dran sind. Ich weiß, dass es jetzt für Indie-Wrestler ist es gar nicht so einfach, weil die müssen natürlich teilweise ihre Designs selber machen und müssen sich darum kümmern, dass die Sachen genäht werden. Und die müssen erstmal schauen, wo kriegen wir denn jetzt jemanden her, der für mich jetzt quasi ein Kostüm schneidert, ne? Und
das siehst du übrigens auch. Also ich finde, ja, ich bin ja selten bei so Veranstaltungen, aber ich finde, ich kenne dann die Wrestler nicht, aber bei vielen siehst du einfach von wegen, okay, das ist jetzt nicht schlecht, aber ein Designer hätte halt zum Beispiel Schwachstellen im Körperbau kaschiert. Mhm. Und das kannst du halt bei zum Beispiel Roman Reigns, wenn der halt nicht dieses Oberteil hätte, aber der würde so viel schmaler aussehen. Es gibt ja jetzt Aufnahmen von ihm und The Rock beim Filmdreh, wo beide mit freiem Oberkörper, das sieht aus wie Vater und Sohn.
Das also, stimmt.
Das ist halt ein Riesenunterschied. Und du musst halt auch einfach als Designer hast du halt einen Blick dafür, was muss ich kaschieren und was nicht. Nia Jax zum Beispiel ist ein Beispiel, wo das Outfit so drauf angelegt ist, um halt die Speckröllchen gar nicht sichtbar zu machen. Um halt sie als groß und kräftig darzustellen und nicht als groß und ja, halt breit.
Sie sieht nicht dick, sie sieht wuchtig aus
in genau.
diesem Outfit. Ja. Genau.
Ja, aber das ist eben auch, also gerade für Indie-Wrestler ist es echt eine riesige Herausforderung. Chris, du wolltest was sagen?
Ihr seid da gerade so langsam rein abgedriftet, dass einfach das Wichtigste ist eben, dass die Persönlichkeit des Wrestlers unterstrichen wird. Und ich glaube, da kommt es zum einen einmal auf die Ära des Wrestlings an, als auch eben auf das Individuum selbst. Also gucken wir uns in die 80er mal an. Wir haben ja vorhin schon Hulk Hogan gesagt, da hast du ja mehr schillernde Charaktere gehabt. Also brauchtest du auch mehr schillernde Outfits. Und oder Shawn Michaels dann als Individuum. Das war halt eine schillernde Persönlichkeit bei seinem Heel-Turn dann. Dann brauchte er auch ein dementsprechendes Outfit. Aber diesen Wiedererkennungswert, den man halt oft durch dieses Outfit gewinnt, das kannst du ja auch durch andere Sachen eben holen, wenn eben ein subtileres Outfit zum Wrestler passt. Also bei einem Daniel Bryan zum Beispiel würdest du den irgendwie mit Strasssteinen da verzieren. Das wäre rechtlich seltsam, weil das einfach so ein so ein geerdeter Typ ist. Aber er kann da viel mit wettmachen. Einmal natürlich mit Frisur und Bart, klar, ist auch ein Wiedererkennungswert. Oder auch einfach mit den Gesten, wenn er reingekommen ist und diese Yes-Gesten gemacht hat. Da hast du dann auch eben diesen großen Wiedererkennungswert für dein Face gehabt. Jetzt ist es ja ein bisschen anders gerade, aber bei Stone Cold genauso. Da hast du dann zwar nur eben diese Lederweste und die schwarzen Trunks quasi gehabt, aber dann natürlich auch die Glatze, die du wiedererkannt hast und auch dieser Gang, den er halt hatte, wenn er zum Ring gekommen ist. Das sind alles auch so Wiedererkennungsmerkmale. Das spielt einfach alles zusammen. Also man kann nicht einfach nur sagen, das Outfit macht das aus oder so. Der Wrestler muss dieses Outfit verkörpern können und muss sich auch wohlfühlen und mit seinen Gesten und dem Ausleben seiner Persönlichkeit eben dieses Zusammenspiel mit dem Outfit hinbekommen.
Und zugleich ist es ja auch so, dass das Outfit und auch vielleicht der Entrance und alles drumherum auch nicht den Wrestler überlagern dürfen. Also immer so als Negativbeispiel, was ich eine Zeit lang super anstrengend fand, war ein Goldust, damals in seiner The Artist Formerly Known as Goldust, wo du quasi die Figur gar nicht mehr verstanden hast, weil dieses Konstrukt da drunter einfach so überladen oder da drüber so überladen gewesen ist, dass du gar nicht mehr genau gewusst hast, was ist es denn jetzt überhaupt noch, der quasi jede Woche sein Outfit geändert hat und auf so eine krasse Art und Weise, dass du gar nicht mehr als Fan nicht mehr verstanden hast, was will mir diese Persönlichkeit jetzt eigentlich sagen. So, und ich musste gerade an, als du hier Steve Austin angesprochen hast, Chris, da musste ich an The Rock denken, der ja auch eigentlich einen relativ schlichtes Outfit trägt oder immer getragen hat. Klar, wenn er bei Promos gewesen ist, immer die bunten Hemden und die Sonnenbrille und stylische Schuhe und so, ne, ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen Moneyman, um es mal so auszudrücken. Aber dann eben auf dem Weg zum Ring ja wirklich einfach nur von der Persönlichkeit und von diesen großen Gesten gelebt hat, die natürlich auch dann quasi mit zu diesem zu dieser Persönlichkeit dabei getragen haben. Ne? Dieses Stehen auf dem mittleren Seil, das Posen, die Augenbraue, die ich tatsächlich hier auch als Accessoire mit einführen würde übrigens. So ähnlich wie eine Sonnenbrille oder eine Maske oder sonst irgendwas, ja, würde ich tatsächlich auch.
Am allercoolsten war es immer, wenn er so eine Sonnenbrille aufhatte und hat die dann so runtergeschoben, dass du die Augenbraue richtig sehen konntest.
Bei Promos hat er immer eine Sonnenbrille damals eine Zeit lang gehabt und dann bei Match halt selber nicht. Aber ich glaube, wir können ja generell sagen, egal ob Outfit oder Auftritt, der größte Fehler, den du machen kannst, ist einfach etwas zu überladen. Ich finde halt, beim Wrestling gilt für mich immer, weniger ist mehr, dafür prägnant. Und auch ein CM Punk ist für mich absolut prägnant gewesen in der Zeit, wo er immer den Hoodie anhatte. Er kam raus, hatte die Kapuze über den Kopf. Und dann bei It's Clubbing Time, Kapuze weg, los geht's, reingegangen. Eigentlich jetzt nichts Spektakuläres. Aber jeder kannte diese Geste. Es hat zu dem Outfit gepasst. Beziehungsweise das Outfit hat zu ihm gepasst. Und da hast du gesagt, ja, das ist er halt. Und das ist, finde ich halt, ist etwas, was viele Wrestler falsch machen, beziehungsweise man halt den Charakter falsch drauf auslegt, dass zum Beispiel beim Entrance, das machen gerne mal Wookies, sehr, sehr viele Gesten und immer das und das und das. Und das ist dann zu viel. Sondern lieber sich auf wenig konzentrieren und das muss zu einem passen.
Ja, und große Gesten natürlich auch dann im Speziellen. Ne? Es geht darum, dann auch dem Zuschauer die Chance zu geben, quasi diesen Charakter zu sehen und zu verstehen und dann auch die Gesten, die diese Figur dann macht, dann eben aufzunehmen. Ne? Also wenn wir jetzt allein auch mal, ich denke jetzt gerade an Batista zum Beispiel, ne? Der hat ja quasi schon mit seinem Entrance, auch mit dem Feuerwerk, das haben wir ja heutzutage leider nicht mehr ganz so oft, aber auch da mit diesem Cannon-Fire-Geste, dann ja auch schon gezeigt, wo der Hase langläuft, um es einfach mal auszudrücken. Und bei ihm waren natürlich auch die Tattoos, die David ja auch schon angesprochen hat, auch sowas, was extrem zum Charakter beigetragen hat, in Kombination mit den Muskeln. Und wenn der jetzt noch, keine Ahnung, mehr oben drüber getragen hätte, also von mir aus jetzt eine lange Hose statt nur der Trunks, plus irgendwie noch eine Jacke oder ein Singlet oder sonst irgendwas, ich glaube, da nimmst du ganz viel kaputt, ganz viel weg einfach. Ich glaube, das ist das, was auch David gemeint hat. Man muss eben auch bei Auftreten irgendwie immer die Stärken eines Wrestlers betonen, auch die körperlichen Stärken eines Wrestlers betonen und dann daraus eben Profit schlagen, dass man ein entsprechendes Outfit hat. Zum Beispiel, da denke ich wiederum, ja?
Ich wollte gerade sagen, wenn du schon mal Batista bist, nimm Goldberg als Beispiel. Weil er hat von der Kleidung her eigentlich was ganz Schlichtes, aber trotzdem seine Hose war halt schon was anderes. Also das war halt einfach so eine, wie soll man sagen, so ein bisschen MMA-Style-Hose und dann kam er halt raus mit dem Pyro und dann Rauch raus, paar Schläge und da wusstest du, okay, Naturgewalt, weil du hast direkt diesen Körperbau einfach auch gesehen.
Ja, bei Goldberg war es auch es war ja wirklich diese Ausgeburt aus der Hölle, wenn er dann da in einem Feuerwerk gestanden hat, den Rauch noch eingeatmet hat und dann wieder ausgespuckt hat. Ja,
und in Kombination mit hat.
Das auch, oder zumindest sehr, sehr oft, ja, das ist richtig. Bei Körperbau musste ich gerade noch an Rick Root denken, so, den dürfen wir hier, glaube ich, auch nicht fallen lassen, der ja wiederum dann gerade bei den großen Matches auch immer wieder diese individualisierten Hosen getragen hat, die ich immer richtig geil fand. Der hatte dann vorher immer auch diesen auch relativ coolen Bademantel, so einen 80er-Jahre-Bademantel halt eben getragen, auch schick für Wrestling-Verhältnisse, aber da scheinen sich die Geister, aber für mich war da immer ein entscheidender Moment, wenn er diesen Mantel ausgezogen hat und wenn du sehen konntest, was auf der Hose war, weil da war dann, keine Ahnung, bei WrestleMania.
Gegen Warrior war am besten.
Genau, wollte ich gerade sagen, beim SummerSlam war das. SummerSlam 90 mit dem Warrior drauf. Ich kann mich auch noch an WCW-Zeiten erinnern, wo dann Ric Flair und Fifi damals drauf war, also Fifi damals die Bedienstete von Ric Flair, um es mal so auszudrücken, und auch Frau, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also im echten Leben die Frau in der Storyline die Bedienstete.
Ah, oder umgekehrt, man weiß es nicht. Aber Rick Root zum Beispiel ist auch da wichtig gewesen, nicht nur die Kleidung, sondern auch die Frisur.
Der Schnurrbart.
Nicht nur Schnurrbart, sondern auch als er diese langen Haare, diese Dauerwelle wegbekommen hat.
Ja.
Und dass er die halt nass gemacht hat und cool, das war direkt wie ein anderer Charakter eigentlich. Das war einfach besser, es passte eher dazu.
Ich war auch immer ein Freund von Rick Root mit den ganz kurz geschorenen Haaren, ehrlich gesagt, also mit diesem John Cena Clean Cut irgendwie da. Das hat mir besser gefallen als der mit der langen Matte. Er hat ja nochmal so ein Zwischenstadium gehabt, glaube ich. Das meinst du gerade, oder?
Genau, da hatte der längere nach hinten erstmal und dann hatte die anschließend kürzer gemacht. Und das war halt eine riesen Änderung. Aber wenn du schon Cena sagst, das ist für mich gerade so Paradebeispiel, weil ich finde, seit Cena halt die Haare lange hat oder länger trägt, der wirkt halt nicht mehr wie John Cena. Ich weiß, das klingt jetzt total blöd, nicht, weil man sieht, dass er halt einen Plätenansatz hat, den hat jeder von uns wahrscheinlich.
Nein,
aber ich. Also Ruhe, den hat jeder. Aber ich finde halt, vorher war halt John Cena, ja, der wirkt halt jetzt so langweilig von der Frisur her, so brav. Und das passt für mich nicht zu ihm.
Dadurch er hat die JBL-Frisur.
Ja, eben. Und für mich ist halt John Cena jemand, zu dem passt das nicht. Ich finde, dadurch, ich weiß, es ist schwer zu erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, dass wenn er jetzt auftritt, ich halt nicht mehr dieses, ja, Main-Event-Feeling habe. Sondern es ist einfach so, ja, normalo irgendwo für mich geworden.
Ja, aber mein Problem ist, der sieht einfach alt aus.
Ja, und läuft trotzdem immer noch rum wie so ein Teenager. Das ist wie in so einem schlechten Film, Drogenfahnen an der Highschool, ne? So wirkt das ein bisschen. Aber wo wir jetzt auch über Outfits eigentlich sprechen, wie fandet ihr denn immer so die Outfits von John Cena allgemein? Ich fand das sowieso immer ziemlich peinlich.
Ich fand, also für mich fällt das so ein bisschen in die Kategorie überladen. Also dann auch, also nicht nur die Baggy Pants und das Shirt und die Kappe, dann auch noch das Tuch dazu und ich weiß nicht was. Ich war da nie ein Freund von, aber ich glaube, da war ich auch nicht mehr die Zielgruppe. David, was ist deine Meinung?
Bei mir wurde es schwierig, als es knallbunt war. Was ich halt noch cool fand, war halt die Zeit, wo er dieses schwarze T-Shirt mit dem roten Schriftzug Hustle, Loyalty, Respect hatte.
Ja.
Weil das war halt alles noch nicht zu überladen. Da hatte er halt noch nicht 4.500 Sachen drum, die er jedes Mal auszieht und die kannst du auch da und da kaufen. Da war das so, ja, da ging mir zwar schon auf den Keks wegen dem Booking, aber da fand ich halt das passend. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin einfach jemand, der ist kein Riesenfan von Farbe. Ich finde zum Beispiel auch ein Finn Balor, sobald der eine bunte Hose anhat, wirkt der für mich 30 Leveln ungefährlicher oder irgendwie Anführungszeichen männlicher, als wenn er ein schwarzes Outfit trägt. Ich finde einfach, Finn Balor ist für mich ein Paradebeispiel dafür, der Kerl muss schwarz tragen. Weil jedes Mal wirkt es dann anders. Oder halt Blutista ist genauso. Ja, es ist halt eine Farbe macht plötzlich, bei manchen Leuten passt halt Farbe dazu, aber ich finde halt, es gibt auch Leute, und Batista gehört dazu, und Finn Balor vor allem auf jeden Fall, wo eine Farbe zu viel kaputt macht. Nakamura zum Beispiel, der muss seine Farbe haben, auf jeden Fall. Aber Finn Balor, boah, jedes Mal dreht sich bei mir der Magen um, wenn ich sehe, dass er mit Verbunden rauskommt.
Bei Nakamura fällt mir nur ein, dass das, glaube ich, eine der schlimmeren Outfit-Umstellungen der letzten Jahre gewesen ist, oder? Also von diesen normalen langen Hosen hin zu diesem Jumpsuit, den er jetzt in letzter Zeit furchtbar getragen hat.
Oh ja. Das sieht aus, als würde er Umstandskleidung tragen.
Furchtbar. Habt ihr die Bilder von Nakamura als Shawn Michaels gesehen?
Nein.
Nein.
Es ging vor so einer Woche, anderthalb, Fotos rum, wo aktuelle WWE-Superstars Shawn Michaels imitieren. Da waren dann die Iconics, waren dann als Shawn Michaels und Diesel verkleidet und so. Und dann hast du einen Nakamura, der diese sexy Fotos von Shawn Michaels nachgemacht hat. Und das wirkt einfach zutiefst verstörend. Ich kann es nicht anders sagen. Warum guckst du sowas? Die wurden mir auf Facebook angezeigt. Blame the Algorithm oder so. Ich weiß es nicht. Also, das war ganz grauenvoll. Generell stimme ich dir zu, dass natürlich Farbe für einen Wrestler gemacht sein muss. Also, da muss ein Wrestler da auch für passen. John Cena wirkte eben dadurch für mich immer mehr wie so eine Litfaßsäule, weil es einfach zu viel war. Also du hattest irgendwie überall einen Slogan, einen Spruch oder wahlweise irgendwas, was du kaufen kannst drauf.
Er hatte noch das T-Shirt schön über die Kamera gehalten bei jedem Entrance, von wegen Kauf es jetzt.
Ja, und auch diese Handtücher halt eben auch dann jedes Mal.
Ja, irgendwie seit so 2008, 2009 rum war John Cena für mich irgendwie immer eine Karikatur.
Handtuch, wo ich zum Beispiel Handtuch mega finde oder immer geliebt habe, war bei Jeff Hardy, wenn er reinkommt. Moment, es macht gar keinen Sinn, dass er dieses Handtuch immer hinten dran hatte, aber es wirkte einfach cool und Jeff Hardy war halt einfach so 2007 bis 2009, war halt, ich fand den mega und der war, das passte so zu dem.
Aber wie wo halt ist denn ein Handtuch in der Arschtasche cool?
Ich weiß nicht warum, aber ich finde halt optisch passte das bei dem, weil das irgendwie dieses, was weiß ich, lässige, Alternative-Style-mäßige Genauso wie diese Armbänder, die er halt trägt mit oder trug. Ich fand die total toll. Ich finde zum Beispiel Jeff Hardy in dem Einteiler aktuell schrecklich. Ich will den halt am liebsten so sehen, wie halt beispielsweise 2009, wo der halt immer sein schwarzes Unterhemd anhatte und Co. und die Baggy-Hose. Das ist für mich Jeff Hardy.
Boah, Jeff Hardy, ey.
Der Einzige, der ein Handtuch mitbringen darf zum Ring, war Mr. Perfect. So.
Der durfte auch Kaugummi mitbringen.
Und Mustache Mountain.
Und Andy. Und Andy darf das auch. Und Carsten Beck. Und dann hört es schon langsam auf. Chris, wen hattest du gerade noch?
Mustache Mountain, habe ich gesagt.
Stimmt, die dürfen es auch. Aber die haben auch die passenden Schnurrbärte dazu.
Ja, aber bei Jeff Hardy, da habe ich irgendwann nur noch gesagt, er hat sein Schnuffeltuch wieder dabei. Also ich fand das ganz schlimm. Aber ich fand irgendwann auch einfach Jeff Hardy unfassbar schlimm.
Ja, du warst immer uncool.
Nee, ich habe einfach mich von diesem Hype nicht blenden lassen und gemerkt, dass er halt nur ein Match worken kann. Es sei denn, er hat einen wirklich guten Gegner.
Ich fand das damals schon okay. Also ich mochte Jeff Hardy damals auch und von daher kann ich damit bin ich da eher auf Davids Seite. Aber ich mochte das Handtuch auch lieber.
Können wir uns zumindest darauf einigen, dass diese Einteiler beschissener aussehen als früher mit den schwarzen Unterhemd?
Ja.
Ja, bin ich dabei.
Aber ganz schlimm war früher so in der Phase der Hardy Boys, so ganz am Anfang gegen Edge und Christian, wo sie sich gegenseitig übertrumpfen wollten mit ihren Netzhemdchen, die sie da anhatten.
Und den Nippelpiercings und so.
Ja.
Das waren schöne Zeiten.
Das, ich meine, auch da, Outfitwechsel, ein Christian zum Beispiel hat massiv davon profitiert, als er die Netzhemden losgeworden ist, die komischen Sonnenbrillen, die Mützen und als ihm die Haare abgeschnitten worden sind.
Es hat aber also, auch lange gedauert, oder?
Das hat sehr lange
unfassbar
gedauert. Aber also, bei Edge umgekehrt im Übrigen genauso, ne? Also Edge hat ja, was sein Style angeht, eigentlich war er ja immer grob derselbe Charakter, aber er hat ja, was das Style angeht, extrem getuned, auch wo die Haare dann so mittellang waren und der Mantel halt schon eher auf Coolness ausgelegt, gerade als er mit Dieter rauskam, die Zeit. Das war ein cooles Outfit.
Ja, aber da spielte auch, finde ich, auch dieser, da war ja dann auch wirklich eine Progression im gesamten Auftritt zu erkennen. Ne? Also nicht nur das Outfit an sich, sondern dann eben auch die Musik dazu, dann teilweise auch noch das Feuerwerk, die Gesten. Du hast da einfach gemerkt, wie Edge wirklich auch von einem, ja, Rookie ist jetzt zu böse formuliert, aber einfach von einem guten Under- und Mid-Kader eben zum Main-Eventer aufgestiegen ist. Und das hat sich eben auch darin wiedergespiegelt, was er da getragen hat. Und Chris Jericho ist auch so ein Beispiel für so ein Chamäleon, der auch ständig verschiedene Rollen übernommen hat irgendwo.
Können wir kurz hier mal diskutieren? Lange Hosen oder kurze Hosen? Weil ich fand das damals einen der traurigsten Momente in meinem Wrestling-Fanleben, als ich gesehen habe, wie Chris Jericho mit kurzen Hosen aussieht, weil dadurch sieht der Typ einfach noch mal 30 Zentimeter kleiner aus und er hat nicht die Beine dafür. Und ich finde das schrecklich, Chris Jericho in kurzen Hosen zu sehen.
Mochte ich auch nie so gern. Ich war damals auch sehr schockiert.
Ich stimme Chris David zu. Absolut.
Ja.
Jericho braucht seine längeren Hosen.
Hat er ja inzwischen wieder. Aber trotzdem, also es war ja im Endeffekt, war das ja auch eine Methode, um da seinen Best in the World Charakter ja auch so ein bisschen zu. Nicht Best in the World, das war CM Punk. Best. Wie hat er nochmal damals gesagt? Bla bla and what I do.
Ja, Best in the World and what I do.
Ja, oder so, ja, das war's.
Und dann gab's noch das Duell bei WrestleMania 27, Best in the World gegen Best in the World.
Ja, genau so. Aber zum Beispiel, wenn du Jericho eben in seinen Anfängen siehst, damals noch als super, also die ganzen Anfänge sind ja wirklich, da sah er aus wie Shawn Michaels, nur den, naja, nur noch ein bisschen femininer, sagen wir es mal so. Und dann gab's ja dann die Lionheart-Zeit, wo er dann auch lange blonde Haare, auch die Lederjacke und die langen Hosen. Dann hatten wir die Y2J-Zeit und ich muss immer nach wie vor sagen, ich will diese Jacke so gern haben. Ich finde diese blinkende Jacke, finde ich halt einfach mega geil. Super. Also, ja, und naja, und dann eben diese Wandlung, die dann ja auch wirklich in der kompletten Veränderung des Charakters eben sich manifestiert hat. Also mit dem langsamer in den Promos reden, damit die Leute zuhören und dann auch langsam zum Ring gehen. Die ganz wilden Gesten, diese Rockstar-Gesten waren weg. Das fand ich auch schon eine coole Zeit. Und ich habe damals gehört, dass ein Vince McMahon Jericho wohl für diese Entscheidung, dass er von langen auf kurze Hosen umgestiegen ist, wohl mit genau gegenteiligen Worten bedacht hat, die du gerade geäußert hast, David.
Er war davon überzeugt, dass er halt die Beine dafür hätte.
Ja,
das habe ich damals auch gelesen und ich konnte es nicht verstehen, weil ich einfach nur dachte, Ist jetzt nicht so, das hört sich jetzt total komisch an, hier machen Männer-Podcasts, wo wir Beine von jemandem reden, aber ich finde einfach, er wirkt dadurch schmächtiger und beziehungsweise der Körperbau ist ja nie der mega durchtrainierte aller Seth Rollins-Typ gewesen und dadurch wirkt er halt eher unförmiger.
Und gedrungen wirkt er dadurch, dann, ne?
Ja, es passt einfach irgendwie nicht in so gestaucht, ja, gedrungen, es ist so. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil das viel wegnimmt. Woran ich jetzt zum Beispiel auch gut merkte, war, als er halt den One hatte mit Kevin Owens, ich mochte das mit den Charles. Dieses Rockstar-Attitude-Gimmick fand ich, passte wie Arsch auf einmal bei ihm. Aber vor allen Dingen in den Promos mochte ich, wenn er eine Jeans trug. Und in dem Moment, wo er halt eine lange Hose draußen anhatte, selbst wenn er dann Eingriff hatte oder dann halt eine Schlägerei gab mit freiem Oberkörper, das sah für mich komplett anders aus, als wenn er im Ring war mit einer kurzen Hose.
Mhm. Bin ich bei dir. Und inzwischen hat er dann ja nochmal sich geändert irgendwie mit, ja, mit auch mit Facepaint und so. Chris, wie ist eigentlich deine Einstellung zu Facepaint?
Kommt drauf an. Also, ich mag dieses bunte Facepaint nicht. Also, der alte Sting zum Beispiel, konnte ich nie was mit anfangen. Ich fand, der sah komplett dämlich aus. aber dann der Crow-Sting sah wiederum geil aus. Genauso wie auch das Face-Bodypainting von Finn Balor ziemlich cool aussah. Es kann halt gut wirken bei einem Wrestler, aber ich glaube, in den meisten Fällen sieht es eher Panne aus.
Auch da, ne? Es hängt wirklich von der Persönlichkeit ab. Wenn ich an Facepaint denke, dann denke ich sofort an den Ultimate Warrior. Und da war das ja ein Teil der Gesamtkonstruktion, so mehr oder weniger. Also, ich weiß, David war damals auch ein Warrior-Fan, wenn ich mich nicht komplett täusche. Oder warst du mehr Hogan? Ich weiß
es nicht. Nein, ich war mehr Warrior. Aber das Facepaint war bei ihm ja auch cool und es passte auch optisch dazu. Er hatte ja auch diese Mähne, halt wie so diese Löwenmähne. Und das war super. Es passte auch zu den Bändchen. Ich bin auch bei Chris. Ich finde, Facepaints gibt kein globales No-Go. Aber wenn wir ehrlich sind, wie viele absolute Topstars hatten ein Facepaint? Das waren halt meist, Facepaint haben meist eher Undercarter benutzt oder Co., wo es auch nicht ganz gepasst hat. Und zu den meisten passt es halt nicht. Ich finde, der einzige aktuell, zu dem es passt, ist Finn Balor, wenn er als Demon rauskommt, weil das sieht einfach irre gut aus, gerade wenn auch der Rücken mit dabei ist. Wo es mich zum Beispiel irre stört, und ja, für mich fällt es unter Facepaint, ist, wenn Ronda Rousey rauskommt und dann das Gesicht so extrem bemalt hat. Und ich finde halt, ja, für mich ist es Facepaint. Oder halt, es wurde halt die Make-up-Schrotflinte von Simpsons benutzt. Man weiß es nicht. Aber das finde ich halt schrecklich, weil das bei ihr einfach, für mich ist Ronda Rousey zum Beispiel vom Charakter her eine MMA-Kämpferin. Eine Sportlerin, die halt eben nicht Tussi-mäßig ist und sich groß rausputzen muss. So, beim ersten Auftritt bei WrestleMania, ich fand das klasse, wie die rauskam, das Optik auch mit diesem Rock, den sie anhatte, super. Das war halt ein Gimmick, angelehnt an Roddy Piper. Dann, als das Match losging, alles klar, sportliches Outfit, Haare ganz normal halt, dass sie festhängen und kein Make-up, weil diese Frau braucht einfach kein extremes Make-up. Und dann kam beim nächsten Pay-Per-View irgendwann die mit diesen extremen Face-Painting und dann geflochtenen Haaren wie sonst was. Und ich denke nur, warum? Du bist doch die Sportlerin, die dafür steht, dass du ja dich eben nicht so übertrieben rausputzen musst. Ich finde, bei ihr stört es mich massiv.
Ja,
definitiv. Wie geht's euch denn damit?
Ja, du hast vollkommen recht. Ich krieg da jedes Mal einen Lachanfall, wenn die so zum Ring kommt. Also es ist ganz schlimm. Das ist so ein, das ist tatsächlich ein Charakterbruch, richtig, wenn die damit ankommt. Olaf, sagst du jetzt was dazu? Ich will noch was zu Facepaint sagen danach.
Ich will auch noch was zu Facepaint sagen. Also erstmal, also Ronda Rousey, ich mag das auch eher, wenn sie ein bisschen zurückhaltender geschminkt ist. Ich weiß, es waren teilweise Anspielungen auf Filme und so, aber hat mir auch nie so wirklich ganz gefallen. Ich muss dir aber eine Sache widersprechen, David, weil es gab natürlich auch durchaus diverse Main-Eventer und Upper-Kader, die auch Facepaint getragen haben. Ne? Also egal, ob es jetzt der Warrior und Sting gewesen ist, es gab natürlich auch noch die Road Warriors, es gab den Great Muta beispielsweise, also da waren schon einige dabei, die auch quasi mit der entsprechenden Persönlichkeit im Hintergrund da auch mit Facepaint eine wichtige Rolle spielen konnten. Aber klar, Facepaint ist natürlich immer so eine Sache. Wenn es falsch eingesetzt ist und nicht zum Charakter passt, wirkt es ganz schnell albern. Ja.
Kann ich da kurz was einwerfen, damit das nicht falsch rüberkam? Ich meinte nicht, dass es nie welche gab, sondern halt nur ganz, ganz wenige. Und beispielsweise, wenn wir jetzt halt Legion of Doom nehmen, da passte es. Aber zu der Zeit, als die in der WWE war bei Legion of Doom, ja, da gab es ja auch noch andere, wo ich einfach denke, so, nee, musste nicht. Beispielsweise im Barbarian oder so waren halt auch angemalt.
Das stimmt.
Und waren, es gab zu der Zeit sehr, sehr viele Face-Paintings, aber darauf wollte ich mich ja beziehen. Eigentlich sind da halt nur ein, zwei rausgestochen, wo es halt einfach passte. Und es muss passen. Ein Face-Painting passt für mich einfach zu oft nicht.
Wo es zum Beispiel für mich nicht mehr funktioniert hat, war, als damals Crush Heel geturnt ist und auf einmal Face-Painting getragen hat. Also ich meine, der war ja eh schon ein ziemliches Modeopfer, um es mal so zu sagen, auch wenn ich das damals mochte.
Du auch?
Aber
als hast du den Hawaiianer
gespielt? Ja, natürlich.
Das fand ich komischerweise voll cool damals als Kind.
Ja, aber beispielsweise, wenn wir jetzt noch bei Facepaint sind, Goldust müssen wir natürlich da auch nennen, bei dem das auch dann zum Drumherum gepasst hat, was sich auch entwickelt hat, ne? Der sah ja auch am Anfang deutlich anders aus, der sah ja vorher eher aus wie so ein lebendiger Oscar, ne, mit den ganz goldenen Gesichtern, das ist ja dann auch später zu, ja, zu dem, wie soll man sagen, Kunstwerk geworden, also wo er dann auch teilweise die Farbe verändert hat und die Muster verändert hat und gerade zu diesen wilden Männern auch sowas wie einem, du hast gerade einen Barbarian angesprochen, dann fällt mir auch so jemand wie ein Umaga ein. Die Usos hatten auch eine Zeit lang Facepaint, also gerade diese samoanische Fraktion hat ja da ganz oft auch Gesichtsbemalung irgendwie gehabt. In Japan hat es auch eine Tradition. Und ein Vampiro zum Beispiel fand ich auch damals richtig cool, muss ich sagen. Ich weiß, über den lachen heutzutage viele.
Nee, aber optisch sah der ja cool aus.
Ich fand den auch damals richtig geil bei der WCW, was auch einfach wahrscheinlich daran lag, dass da in der WCW nicht so viel anderes Cooles da gewesen ist.
Aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Usos nimmst, da finde ich zum Beispiel, den hat es richtig gut getan, das wegzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Und also, den hat es ja auch richtig gut getan, dass sie überhaupt irgendwie mal was an ihrem Charakter gemacht haben.
Überhaupt mal einen hatten. Ja, das muss man auch dazu sagen. Mein Problem ist auch einfach bei Facepainting vielleicht einfach dasselbe wie bei Masken. Dass das oft das Einzige ist, was die Person dann unterscheidet von anderen Wrestlern. Und dass da nicht irgendwas dahinter steht oder so.
Ja. Also du hast gerade diese Zeit angesprochen mit den Road Warriors und so. Ich glaube, das war damals auch gerade so, dass ganz viele Tag-Teams sich ja auch einfach versucht haben, ja, in diese Road Warriors-Schiene selbst reinzudrücken. Wir haben ja im Sting-Podcast darüber gesprochen, dass auch damals Sting und der Warrior, also damals, als sie noch als Tag-Team unterwegs gewesen sind, auch diesen Plan hatten, dass sie so ähnlich sein wollten wie die. Und da gehörte dann eben auch die entsprechende eine Maskerade dazu. Demolition ist ja auch so ein Ding gewesen. Ne? Und wir haben gerade Barbarian angesprochen. Warlord hatte damals auch Facepaint. Also es geht alles so in dieselbe Richtung. Heutzutage hat man das ja recht selten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Finn Balor früher im Indie-Circuit ganz oft auch mit verschiedenen Outfits rumgespielt hat. Ich kann mich da noch an den Joker erinnern zum Beispiel. Ich weiß, Facepaint ist eine schwierige Sache. Da muss man wirklich auch das können. Wir hatten ja zum Beispiel auch Lucky Kid beim letzten Karat, wo er doch auch mit Facepaint aufgetreten ist, was irgendwie ganz cool aussah und auch ein bisschen merkwürdig aussah. Aber naja. Chris, du wolltest eigentlich noch was sagen.
Ach so, ja, ich bin ja auch noch
da. Dann bin ich in Monolog verfallen, es tut mir leid.
Ich wollte noch ein positives Beispiel nennen, dass es halt wirken kann bei so Special Entrances oder so, dass dann vielleicht mal jemand mit Facepaint kommt, wenn es eben zur Fehde oder zu dem aufgebauten Match passt. Also bei NXT letztens war es ziemlich cool, dass nicht nur die War Raiders mit ihrem Facepaint rauskamen, was übrigens auch passt zum Charakter, sondern dann eben auch Ricochet und Pete Dunne. Das war ein nettes Detail einfach. Was ich richtig geil fand, war bei Hello Wembley der Entrance von Jimmy Havoc komplett in weiß mit Corpse Paint.
Ja.
Das war schon extrem cool. Also Facepainting kann wirken, aber da müssen halt auch, also derjenige, der es haben möchte, sollte vielleicht auch in der Lage sein zu sagen, ja, sieht scheiße aus und oder irgendwelche Leute Backstage, die da Ahnung von haben und sagen können, das könnte passen. Schwieriges Thema einfach, gerade heutzutage.
Ja.
Aber du hast noch was anderes Schönes gesagt, du hast Special Entrance gesagt und da finde ich zum Beispiel, dass heutzutage gerade so WrestleMania ist für mich zum Beispiel eine Veranstaltung, wo ich auch Special Entrances und auch Special Outfits sehen möchte. Also ich fand zum Beispiel damals cool, ich bin kein Riesenfan von dem Outfit von Seth Rollins, muss ich zugeben. Ich fand das vorher halt bei The Shield cooler. Aber dass er halt bei besonderen Matches dann plötzlich weiß angezogen hatte. Mhm. Das finde ich halt toll. Genauso wie halt letztes Jahr bei WrestleMania diese Kontaktlinsen von Seth Rollins. Ja. Das war so cool. Und das ist eine Kleinigkeit, muss man ja wirklich bedenken. Das sind einfach nur so zwei, ein paar Zentimeter Dinger. Aber dadurch wirkte das einfach direkt was Besonderes. Und so eine Kleinigkeit einfach oder eine Outfit-Änderung, das registriert man sofort, weil wir einfach so drin sind. Genauso wie mir halt damals bei WrestleMania 8 direkt dieses andere Outfit von Bret Hart aufgefallen ist, weil das einfach eine andere Farbe war. Und ja, entsprechend kann man halt auch damit spielen, aber auch nur, wenn die Leute halt genau wissen, wie jemand aussieht und halt eben nicht 0815 normalerweise rumläuft.
Ja, und auch Special Entrances sind natürlich manchmal auch eine schwierige Sache. Ihr erinnert euch noch an den Terminator Triple H zum Beispiel?
Oh Gott.
Da fand ich letztes Jahr cool mit diesem Maske vorm Mund. Die Maske fand ich super, die sollte er eigentlich immer tragen.
Ey, ganz ehrlich, Special Entrances, ja, cool, aber doch bitte auch nicht bei gefühlt jedem Match bei WrestleMania. Ich finde, das hat in den letzten Jahren hat das Überhand genommen. Dann bitte bei den zwei, drei wichtigsten Matches das machen und dann ist auch gut.
Ja, aber das, ich finde, das kann man schon machen. Also wie gesagt, gerade bei WrestleMania erwarte ich das eigentlich auch. Also oder bei ganz besonders großen Matches irgendwo. Also ich bin durchaus ein Freund von Special Entrances, solange sie halt eben wirklich da auch wieder zum Charakter passen und auch nicht zu over the top sind, weil dann fühlt man sich halt auch so ein bisschen verkackeiert. Also ich meine, ja, Rusev mit dem Panzer?
Man stumpft einfach ab nach einer Zeit.
Ja, das kommt auch damit dazu, ganz klar, ja. Aber es gibt auch normale Entrances, die sich eigentlich so ein bisschen wie ein Special Entrance anfühlen. Ich finde zum Beispiel den Entrance von Aleister Black mit diesem Aufstehen Gott, aus dem Sarg mega cool. Geil.
Also besser kannst du es nicht machen. Ich finde auch im Übrigen da die Musik super.
Ja.
Ja.
Also bei dem passt alles zusammen, auch das Outfit. Ich finde halt, das ist halt jemand, der darf nicht viel tragen. Er trägt schwarz. Ja, ich mag es halt, aber bei ihm passt es halt auch einfach super.
Und hat auch Tätowierungen.
Ja, vor allen Dingen einfach runtergebrochen. Und wenn das eh schon diese dämonische Stimmung hat, ja, dann hat er halt mal eine Weste an, wo da halt Zacken drauf sind. Passt, aber bei ihm zum Beispiel finde ich sehr klug gemacht, dass er halt nicht kurze Stiefel trägt, sondern halt quasi das komplette Unterbein voll ist. Weil es halt zu seiner Kampfart passt mit den vielen Kicks.
Ja, das ist auch so eine Sache. Und auch da, ne, Kickpads sollten auch wirklich nur Leute tragen, die wirklich kicken können und nicht einfach nur, weil es cool aussieht. Meine Wrestler früher hatten auch immer Kickpads übrigens, obwohl sie gar keine Kicks
gekonnt haben. Ein Beispiel für Wrestler, die extreme Probleme mit dem Outfit haben, ist für mich Cesaro. Bei Cesaro habe ich echt tierische Probleme, erstmal mit diesen Tapes an den Schultern. Die braucht er nun wirklich nicht. Und ich finde es halt optisch halt auch dann nicht gut. Er hat halt diese extrem kurzen Schuhe. Meistens auch keine Kneecaps. Und dadurch sieht's halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube einfach, Cesaro ist jemand, der hat halt schon einen richtig cool definierten Body, den er aber null zur Geltung bringt in den Outfits, den er trägt.
Mhm. Ja, ich glaube, beim Cesaro wäre auch weniger mehr, um es mal so zu sagen. Ich glaube, wenn man den ein bisschen runterbrechen würde, ich finde auch inzwischen das Outfit von The Bar, klar, es ist ein Tag-Team und so, ich finde es aber auch heillos überladen, muss ich auch dazu sagen. So, das ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. Das ist ein toller Wrestler, ich mag den total gern. Aber das Outfit wirkt irgendwie inzwischen einfach so, oh, wir haben noch das und wir haben noch das. Oh ja, du bist aus hier, ihr tragt doch Schottenröcke und so. Und das nehmen wir da noch mit rein. Ja, und Sonnenbrillen sind ja eigentlich auch ganz geil, oder? Ja, komm, nehmen wir das auch noch. Und dann das hier und das hier. Genau,
Jacke, und T-Shirt, Rock, dann noch Sonnenbrille, diesen Zahnschutz dazu, Tapes, dann noch das und das. Boah. Ja. Ich finde es halt schade, weil bei ihm ist ein Outfit, könnte, glaube ich, sehr, sehr viel rausholen. Lass den Typen irgendwie mal in der längeren Hose auftreten oder in den Jeans beispielsweise oder einfach meinetwegen sogar, der ist einer, der auch den Anzug tragen kann.
Ja, also haben sie ja probiert damals, den James Bond Cesaro. Ist aber dann ja auch relativ, ich meine, die Musik kam ja auch noch mit dazu. Einen sollten wir noch erwähnen, also gerade aus der aktuellen Generation, weil natürlich spricht man dann gerne bei solchen Geschichten mit Outfits und so über einen Hulk Hogan, auch einen Ric Flair dürfen wir natürlich hier nicht vergessen. Ne? Die Roben von Ric Flair sind ja legendär.
Macho Man.
Macho Man natürlich auch, ganz klar. Ne? Also das ist ja auch was, da orientieren sich ja heutzutage Wrestler noch dran. Ne? Bad Bones, John Klinger ist ja gerade auf der Badness-Tour, um es mal so zu sagen. Ganz aktuell finde ich jemand, der so auf den Faden eines Recruit wandelt, ist ein Velveteen Dream mit seinen Hosen und mit seinen Outfits. Chris, wir beide haben noch bei Halftime Heat drüber gesprochen, wie viele Gedanken da auch womöglich drinstecken in diesen Outfits.
Ach, ihr habt das besprochen?
Das ist ja.
Match. Ihr Glücklichen. Stimmt, da konnte ich ja nicht, ne?
Genau.
Ja, aber, stimmt, das Match hatte ich nachgeholt. Ich will erst mal hören, was ihr gesagt habt, weil ich habe den Podcast noch nicht gehört.
Chris, was haben wir gesagt?
Dass das Match ziemlich geil war. Und ja, die Hose von Velveteen Dream dann halt so diese Football-Anspielungen dann wieder an sich hatte, um sich so ein bisschen darüber zu erheben, was ja auch zu dem Charakter dann passt, dieser Paradiesvogel. Und er hat ja eigentlich immer bei seinen Pay-Per-View-Matches oder den großen Matches, hat er halt auch irgendwas drauf, was das nochmal irgendwie verdeutlichen soll. Also, der Velveteen Dream, das ist tatsächlich so ein Charakter. Es passt ja selten heutzutage, dass du jemanden wirklich bunt ausstattest oder wie ich vorhin gesagt habe, so eine schillernde Persönlichkeit bringst. Aber der Dream ist einer der wenigen modernen Wrestler, die das richtig rüberbringen können. Ja. Die dann eben auch dieses Zusammenspiel haben. Also hätte der nur diese Botze an, mit irgendeinem Gesicht drauf oder irgendeinem Spruch oder so, das wäre ja witzlos. Aber mit seiner ganzen Körperhaltung, mit seiner Gestik, seiner Mimik, auch wie er sich im Ring noch bewegt und wie er Aktionen ausführt, kann er das halt einfach super gut verkaufen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde das auch absolut fantastisch, was der immer wieder macht. Also auch damals Velveteen Dream als Hulk Hogan-Imitat.
Stimmt, das gab's ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen.
Das war aber auch halt mega, mega cool einfach. Also auch da klare Empfehlung, Halftime Heat lohnt sich, hat Spaß gemacht, sowohl das Ding zu besprechen, als auch sich das Ding anzuschauen. Lass uns mal noch auf so einer kleinen,
ja? Kann ich da noch kurz was einwerfen, weil ihr das eh schon besprochen habt. Ich fand bei dem nicht nur das Outfit cool, sondern ich fand diese Kleinigkeiten bei Velveteen Dream cool, die er eingebaut hat. Einfach, dass er halt kurz die Haltung einnimmt von einem Footballspiel, kurz vom Kickoff. Oder halt, er hat ja dieses, wie nennt man das? Am Arm diese Manschette, wo der Quarterback immer die Spielzüge drin hat. Dass er das im Match, irgendwann hat er das aufgemacht und halt so getan, als hat er reingeschaut, dann hat er einen Move gemacht. Ich fand das super. Und gerade das ist halt so, ich glaube, bei ihm funktioniert es einfach, weil wir sagen ja, ein Outfit muss halt auch zum Charakter passen. Und je nachdem, was er anhat, passt er einfach seinen Charakter und seine Darstellung auch im Ring selber während des Matches an. Und das kann nicht jeder.
Das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Ich wollte gerade noch mal zu den schlechtesten Outfits überleiten, damit wir auf einer lustigen Note bei diesem Gear-Outfit, was auch immer, Podcast enden. Chris, was ist denn für dich eines der schlechtesten Outfits, wo du dich in Grund und Boden geschämt hast, als du es gesehen hast?
Oh, schwierig. Ich finde, ja, also Jeff Jarrett, wo er jetzt letztes noch mal im TV war, in seinem alten Outfit, gut, das war natürlich, da haben sie sich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Da war es erträglich, aber sonst, ich konnte den Typen nie ernst nehmen in diesem Outfit. Das war furchtbar. Und ich bin ein riesiger The Rock-Fan, aber als Rocky Maivia, das, wow, dass er nicht noch Buschtrommeln umgeschnallt hatte, war wirklich alles. Das war ein grausames, beschämendes Outfit.
Ja, ich muss gerade noch ganz kurz zu Jeff Jarrett sagen. Auch der hat massiv davon profitiert, als er dann die Haare ab hatte und dann wirklich auch das Outfit geändert hat mit den kurzen silbernen Hosen, also mit diesen halbhohen Hosen. Da sah er auf einmal wirklich vom billigen Underkader, war er auf jeden Fall dann schon mal zu einem recht billigen Mid- bis Upperkader auf einmal aufgestiegen.
Definitiv, er war ja auch nie ein schlechter Wrestler. Aber man konnte ihn halt echt nicht ernst nehmen.
Ja.
Das war immer das Problem. Es hat wirklich ewig gedauert, bis ich gemerkt habe, wow, Jeff Jarrett ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, er hat auch bei TNA ein kleines Ego-Problem gehabt und so, aber will ich ihm jetzt nicht ankreiden. Das war schon ein guter Wrestler und der war ja auch schon früher mal in Europa drüben und hat ein paar Matches geworkt und so. Und das war schon gut anzusehen. Also der hatte dann halt auch wirklich so diese Präsenz eines Main-Eventers, wie er reinkam. Also beim Euro-Wrestling dann.
Ja, bin ich komplett bei dir. Der war ja auch letztens noch mal, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das war, 3 Jahren irgendwie bei Superstars of Wrestling noch mal hier drüben. Super gut. Also den konnte man sich damals immer noch gut anschauen. Und man muss ja auch sagen, also damals mit den langen Haaren wirkt der halt eben so ein bisschen wie ein Relikt einfach aus den 80ern irgendwie. Und es war aber schon Ende der 90er so ungefähr. Deswegen war da auf jeden Fall ein Wechsel recht angebracht. David, wer fällt denn dir noch ein mit schlechten Outfits?
Ganz schrecklich fand ich Red Rooster. Damals. Also mit dieser Frisur wie ein Gockel. Und Das ging gar nicht. Das ging auf keine Kur. Das mochte ich nicht. Ich mochte auch, muss ich ehrlich sagen, bei Dusty Rhodes auch nicht immer diese Punkte.
Die mochte er selber nicht, glaube ich.
Ich hoffe es zumindest. Und übel fand ich, bei Visor einfach, wo dann irgendwann der Oberkörper frei war.
Mann!
Und ja, also ich habe ja kein Problem. Bodyshame brauchen wir nicht machen. Aber dadurch war er halt eben, analog zu Nia Jax. Er hatte halt vorher immer Kleidung, die das kaschiert hat, dass er halt eigentlich nicht wirklich Muskelmasse hat, sondern eigentlich viel Wackelmasse. Und das konntest du dann halt sehen. Und da war halt auch die Schwerkraft dabei. Und das war halt uiuiui, schwierig. Weil in dem Moment war er halt für mich auch nur noch ein schwacher Bitman. Ja, das ist jetzt blöd, weil ich bin selber übergewichtig, ich darf das sagen. Er war halt für mich dann nur noch ein Fetti. Weißt du, wie ich meine? Also das hat ganz viel weggenommen in dem Moment.
Wobei ein Viscera natürlich eigentlich immer, also ich finde, als Viscera hat er okay Outfits gehabt. Also richtig schlimm war es natürlich am Anfang, als Man on the Mission reingekommen
das
sind.
Ging, ne?
Also mit den Ballonanzügen.
Ja, aber er war halt dadurch einfach für mich als Kind, weiß ich noch, einfach, ich habe gedacht, oh shit, der ist groß, breit und verdammt stark.
Und der trägt ein Zirkuszelt.
Ja, das war aber früher, muss man dazu sagen, da haben auch die ganzen weißen Rapper auch solche Hosen getragen. Das war schon eine Zeit, wo das halt.
Und das waren ja die coolsten Rapper.
Das waren ja die coolsten. Der kann die weißen Rapper immer die besten. Aber ich finde halt, da war es halt trotzdem noch irgendwo so, ja, der ist halt groß, breit, mega Gewicht, aber wahrscheinlich auch noch stark. Aber dann hast du halt anschließend gesehen, ja, er ist groß, Übergewicht, aber Muskel hat er nicht.
Ja, ich habe den letztens auch noch mal gesehen in irgendeinem Elimination Chamber. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es gewesen ist.
Oh, 2008 vielleicht als Big Daddy V?
Das kann sein,
mit dem Great Khali noch da drin.
Ja, das kann sein.
Und Undertaker gegen Batista, das war...
Ja.
Ja,
hört sich aber toll an, du.
Ja, Undertaker gegen Batista war tatsächlich toll, auch von der Match-Story her. Aber so dazwischen,
Naja, nicht so viel. Wo wir gerade bei unanständigen Sachen sind. Naked Midian würde ich da noch auf jeden Fall mit reinschmeißen.
Das war kein Outfit erzählt, den hat er nichts an.
Er hatte später auch so ein bisschen was an. Also außerdem hat er davor mehr angehabt, also von daher hat er auf jeden Fall Reduktion betrieben.
Schrecklich.
Ja, alberne Sachen fand ich zum Beispiel auch Easy Money damals, als er zur WCW damals gewechselt ist, wo er dann so Hosen bekommen hat, die sahen aus wie Strapse, so an den Seiten.
Moment, aber ich fand noch schlimmer war Ultimate Warrior, als er irgendwann diesen Einteiler angezogen hat. Weil das hat
das
alles
stimmt.
Kaputt gemacht. Mit einem Mal. Ja,
ich werde nie, also da gab es tatsächlich einen Kommentar von Uli Fesseler, der den Warrior-Charakter für mich komplett zerstört hat und da sagte sie, von weitem sieht es aus, als hätte er gar nichts an, Zwinker, Zwinker oder sowas in der Richtung. Und ab dem Moment war es halt so, oh nein.
Olaf vergisst diese Worte nie wieder.
Genau, das hat sich auch ewig in mein Hirn gebrannt. Passend dazu auch Giant Gonzalez natürlich übrigens. Also da geht auch nichts dran vorbei. Ja, erst mit Pelz, Schulterpolstern und dann hinterher ohne. Wahrscheinlich war es zu schwierig, die Dinger zu reinigen oder so, ich weiß es nicht.
Schlimm fand ich aber auch, wie heißt der, Matt Blum, wie der früher war.
Prinz Albert.
Wo der diese extreme glänzende Latexhose anhatte und man überall noch die Haare hatte und dann dazu noch die Nippelpiercings. Und halt diese Hose hat halt nochmal alles verstärkt darum herum. Das ging gar nicht.
Ja. Er hatte auch nicht viel Glück, also auch als Tensei sah er nicht wirklich besser aus, wo er die ganzen chinesischen Schriftzeichen irgendwie auf seinem Körper gehabt hat.
Das war ein bisschen alles traurig.
Meinst du, wo sie ihm das Menü aus dem Sushi-Restaurant aufgedruckt haben?
Einmal Nummer 43, süß-sauer bitte. So, auf seinem Rücken oder so. So in der Richtung. Möchtet ihr noch etwas zu diesem Thema beitragen? Möchtet ihr doch irgendwie etwas besonders Schönes sagen oder hier noch jemanden hervorheben? David.
Ich mag Einteiler bei Frauen nicht. Ich finde bei Becky Lynch das Wrestling-Outfit, also wenn sie kämpft, die Einteiler finde ich halt total deutlich schlechter als vorher, was sie vorher anhatte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich bin einfach generell kein Fan, ich meine, das wird momentan immer mehr, bei Carmella auch, ich bin einfach kein Fan bei Frauen von diesen Einteilern, ich weiß aber nicht warum.
Aber ganz ehrlich, also bei Beth Phoenix zum Beispiel oder bei Trish hat es gepasst.
Bei denen hat es gepasst, aber ich finde halt irgendwie bei Becky Lynch, ich weiß nicht, warum stößt es, also da hatte sie ja noch nicht dieses The Man-Gimmick, als sie angefangen hat, das zu wechseln, Aber da störte mich das gleich. Das war irgendwie so.
Ja, das gedacht, war ein bisschen komisch.
Das vorher war doch schon cool. Das war doch schon eigentlich ein geiles Kampfoutfit. Und wenn sie jetzt noch das Promo-Outfit dazu hätte, dann wäre das halt für mich die perfekte Becky Lynch.
Ganz schlimm fand ich sowohl bei Becky Lynch als auch bei Seth Rollins ihre Flammen-Outfits.
Oh ja.
Die Flammenhose von Rollins und dann eben dieser Flammeneinteiler von Lynch. Wer kommt darauf? Das ist doch so irgendwie so ein Goldkettchen tragender Proll aus den 90ern, der so ein schwarzes, kurzärmliches Hemd hat, wo an den Seiten halt noch so Flammen drauf sind, die dann symbolisieren sollen, dass er hart ist oder so. Und am besten guckt noch so ein altes, schlechtes Tribal-Tattoo aus diesem Ärmel raus. Furchtbar.
Wir brauchen einfach mehr Totenköpfe und so.
Ich mag Totenköpfe.
Ich weiß.
Aber können wir uns darauf einigen, dass Aleister Black vom Outfit her mit Velveteen Dream gerade dabei sind, an die Spitze zu kommen?
Velveteen Dream ganz weit vorne, also auch vor Aleister. Aleister hat vielleicht einen etwas anders anmutenden und auch coolen Entrance, aber Velveteen Dream geht bei mir momentan nichts dran vorbei, muss ich sagen.
Aber Aleister Black hat die coolere Musik. Ich muss, ich weiß, wir sind gerade bei Outfits, aber ich möchte mal ganz kurz einwerfen, ich bin so froh, wenn ein Wrestler eine coole und zwar rockige Musik als Entrance hat. Ja, ist einfach so.
Also die Musik vom Dream ist schon geil.
Die ist cool, also bei ihm passt es halt auch, also nicht falsch verstehen, nur halt heutzutage haben wir, wenn wir schon bei Entrances reden, ganz viele Entrance-Musik, die halt irgendwie so bla ist. Also da fehlt
ja
halt irgendwas.
Stimmt.
Ich mag auch Entrance-Musik, wo gesungen wird, muss ich zugeben.
Ja. Eine Sache, ich hab's fast vergessen. Eine Sache wollte ich mich noch ansprechen. Schuhe. Und da.
Ich dachte Haare.
Nee, aber es geht tatsächlich in die Richtung haarige Schuhe, nämlich Daniel Bryan WrestleMania 30. Fand ich ganz, ganz furchtbar, dass er diese Berserker-Gedenkschuhe angehabt hat.
Das war so. Bruiser Brody-Gedenkschuhe. Oder nicht?
Ja, Bruiser, wahrscheinlich hat's der Berserker von Bruiser Brody mitgenommen, oder?
Es waren auf jeden Fall Gedenkschuhe.
Haarige. Ja, Ich fand es ganz schlimm, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich war es Bruiser Brody, ja. Ich fand es trotzdem ganz furchtbar, muss ich sagen.
Aber da möchte ich noch kurz einwerfen wegen Haaren. Ein Beispiel dafür, was Haare ausmachen können, ist Dolph Ziggler, als er kurzzeitig sich die Haare nicht mehr blondiert hatte.
Das war der New and Improved Dolph Ziggler, Mann.
Ja, und das hat null funktioniert. Du hast einfach gemerkt, dass in dem Moment einfach plupp, war's weg.
Ich finde, er sieht auch ganz schlimm aus, wenn er die Haare nicht richtig nass hat. Wenn er so eine Art Dauerwelle hat auf einmal im Match.
Hat ein bisschen was von 80er Jahren, ne?
Ja, das sieht ja irgendwie seltsam aus.
Glamrock-Ziggler. So ein bisschen.
Ja, ich weiß sowieso seit Jahren nicht, was Ziggler für ein Gimmick hat, aber also der Drops ist gelutscht.
Auf jeden Fall. Apropos Drops ist gelutscht, sollen wir mal noch so ein paar Fragen beantworten? Wir haben hier noch ein paar auf Halde.
Nein.
Dann nicht. War schön mit euch, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast.
Tschüss.
Ich weiß genau, wie Chris gerade sitzt, so mit verschränkten Armen, so, ich hab keine Lust mehr.
Ihr seid alle doof. Das stimmt gar nicht.
Ja, aber bevor wir hier zu den Fragen kommen, ein kleines Update. In der Woche ist mehr passiert, als wir uns erwartet haben, weil wir haben den Podcast ja schon ein bisschen frühzeitiger aufgezeichnet. Und deswegen schieben wir hier einfach nochmal ein Update hinterher, weil wir auch viele Fragen bekommen haben. Und Fragen, die betreffen zum einen die plötzlichen Debüts von vier der wichtigsten NXT-Superstars und natürlich den Auftritt von Roman Reigns bei der nächsten Raw-Ausgabe. Bei mir ist der David. Schönen guten Tag nochmal quasi.
Hallo wieder.
Ja, genau, nochmal. Es ist auch ein bisschen kurios, sich nochmal selber anzumoderieren, aber naja. Ja, wir haben gerade eben schon so ein bisschen drüber geplaudert, ne? Dass man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass bei WWE so ein bisschen die Alarmglocken schellen. Wie hat dir diese Woche gefallen, quasi mit den plötzlichen Auftritten von Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Aleister Black und, wen habe ich vergessen, Ricochet? Wie fandest du das?
Ich fand es schrecklich. Aber das lag zum einen an der Crowd, die, glaube ich, die schlechteste Crowd war, die man überhaupt hätte erwischen können.
Die war also, grauenvoll, ja.
Also, ich weiß nicht, gab es so eine schlechte Crowd schon mal bei einer War-Sendung? Ich kann mich nicht dran erinnern und ich habe sowas eigentlich meistens im Kopf.
Ja, wir haben letztens über das MT-Arena-Match gesprochen, so ähnlich hat sich das auf jeden Fall angehört.
Ja, und ja, das Problem war einfach, diese Debüts an sich fand ich halt schon schrecklich umgesetzt. Ich bin generell ein Fan von überraschenden Debüts. Aber dann halt noch so, es wirkte so schnell zusammengestrickt. Triple H stand ja da und dann wurden die einzelnen Personen auf den Screen gezeigt, noch bevor er den Namen sagte. Sprich, selbst da war der Überraschungsmoment nicht da, wo du sagst, hey, mega Pop oder so. Und ja, dann einfach in so Random-Matches ohne irgendeine Bedeutung oder irgendein Impact. Und ich, ja, ich weiß es nicht. Für mich kommt es sich momentan alles so ein bisschen vor, als wenn man sehr spontan entscheidet oder sehr hastig. Weil ich glaube nicht, dass da ein langer Plan hintersteckte, sondern dass das wirklich eher eine, nicht Kurzschlussreaktion war, sondern einfach sehr kurzfristig nach Motto, ey, wir könnten ja mal, komm, lass mal machen.
Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ne? Weil es sind ja noch nicht mal die übrigen NXT-Stars, die man zuletzt irgendwie da versucht hat einzusortieren, irgendwo angekommen. Also weder Heavy Machinery noch EC3 noch Lacey Evans, die dümpeln ja alle da rum. Und dann zieht man einfach 4 Stars hoch und hofft, dass die quasi die Heilsbringer sind. Ich meine, was soll das denn bringen? Also NXT ist ja noch immer das Unterhaus quasi von WWE, ohne das jetzt total böse zu meinen, ne? Aber die erreichen mit NXT nun mal nicht so viele Leute wie mit dem Hauptprodukt selbst. Und was erwarten die denn, dass jetzt alle Online-Fans und Indie-Fans plötzlich umspringen und sagen, yeah, endlich Aleister Black, jetzt gucke ich mir das auch an. Ich kann es nicht verstehen, weshalb man 4 Leute, die so viel Talent und Charakter mitbringen, einfach so lieblos debütieren lässt. Das verstehe ich vorne und hinten nicht.
Moment, aber nicht nur Talent und so, sondern auch noch Standing. Das sind ja einfach die größten Namen, die NXT hat. Und die haut man einfach raus, als wären sie halt nichts.
Ja.
Und das verstehe ich halt nicht. Gerade, wir haben ja, seit 2 Jahren reden wir ja schon, ja, Aleister Black und Co. und bei der War nach WrestleMania, dann wird er kommen beispielsweise. Weil wir alle dachten, ja, der hat einfach das Zeug zum Megastar. Der könnte mit einem super Impact reinstarten und dann haut man den einfach so nebenbei raus, einer von 4.
Ja, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich habe heute nur im Chat geschrieben, irgendwie so, man stelle sich mal vor, wie wäre das, wenn The Shield damals so debütiert wäre?
Ja, du also killst auch, vor allen Dingen so jemanden.
Natürlich.
Also das hat auch, war mein erster Gedanke einfach, beziehungsweise nicht nur meiner, ich habe halt auf YouTube nochmal die Videos anschließend geschaut und die Kommentare waren da recht, ja, also recht gleich, nicht nur, dass die Quote schlecht war, sondern halt durch dieses ganze Konzept, also dieses Zusammenspiel aus schlechter Quote und ja, 0815, wir hauen dich rein, hat man im Grunde genommen diese Charaktere jetzt nicht zerstört, aber den Weg, den sie beschreiten könnten, torpediert wie sonst was. Weil die müssen erstmal aus diesem Loch wieder rauskommen, damit die halt, wie soll man sagen, wenn du ein Debüt hast bei War After Mania und du bist ein Aleister Black, dann hast du einen Impact und jeder Zuschauer vor dem Bildschirm, der dich erstmals sieht, denkt, wow, das ist ein richtig großer. Und dieses Gefühl, ja, das ist jetzt ein richtig großer, das ist gar nicht mehr da, das musst du erst wieder aufbauen. Und das wird schwer, vor allen Dingen, wenn die jetzt anstatt jetzt, dass die bei War sind, dann noch bei SmackDown sind und noch bei NXT sind und alles durcheinander ist. Und,
Ich kann's vorne und hinten nicht nachvollziehen. Also du kannst nicht einfach Wrestler reinschmeißen ohne eine Geschichte, ohne einen Plan, ohne einen Aufbau. Das widerspricht allem, was Wrestling interessant macht. Also das verstehe ich nicht. Wie fandest du denn die Matches an sich? Also mir hat beispielsweise das Take-Match fand ich richtig gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben zum Beispiel da auch einen Tweet bekommen, der Kollege meinte dann auch, dass er zum Beispiel fand, dass ein Johnny Gargano, dass die Aktionen nicht hart genug aussahen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Gargano und Ciampa so ein bisschen Timing-Probleme hatten. Hast du auch den Eindruck?
Ja, also für mich kam es aber auch ein bisschen so vor, als wenn die, wie soll man sagen, überrascht waren über die Situation oder nicht genug vorbereitet. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Ich glaube, es ist auch für einen Wrestler ein bisschen komisch, wenn du immer ein Match hast, wo halt mega Impact kommt. Und du da auch ein bisschen deine Sicherheit rausziehst. Und wenn man ehrlich ist, die Crowd war ja tot. Also es gab ja absolut keine Reaktion.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das zum Beispiel ein Wrestler, der gerade debütiert, und das ist im Grunde genommen vielleicht seine einzige große Chance, zumindest kann man ihm das so zusagen, ja, während des Matchverlaufes oder während dieses Debüts einfach denkt zu fangen, okay, ich vermassel das gerade, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich glaube da schon, dass der Kopf da schnell angeht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass sie noch ein paar Anweisungen dazu bekommen haben. Also, sie sind natürlich hier nicht nur ins kalte Wasser, sondern wirklich ins Eiswasser geworfen worden. Bei einer Crowd, die offensichtlich gar keinen Bock auf Wrestling gehabt hat, warum die auch immer dahin gegangen sind. Und dann eben auch noch ohne eine Geschichte vorweg, ohne einen Impact, ohne sonst irgendwas.
Ich glaube auch, dass sie sehr kurzfristig erst Bescheid bekommen haben.
Ja, das ist durchaus möglich. Ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, dass ein Aleister Black langsamer kämpft, als er das bei NXT tut. Das war so mein Eindruck. Also da war gerade diese Rolle, die er über den Rücken von Elias gezeigt hat, die haben wir schon deutlich schneller gesehen. Und auch ansonsten wirkte das alles ein bisschen langsamer, weil es, wie hieß er, heißt ja auch immer so, dass man ja quasi bei den großen TV-Sendungen, da möchte man ja ein etwas langsameres Produkt abliefern, als das der Fall ist. Ich muss sagen, ich fand eben die Matches an sich, fand ich vollkommen okay. Klar, also Elias gegen Alistair war in Ordnung. Der Ricochet an der Seite von Finn Bálor gegen Bobby Lashley und Leo Rush, ja, hat Ricochet quasi das gezeigt, was er immer macht. Das sieht hervorragend aus und sieht auch da richtig geil aus, hat riesig Spaß gemacht. Und das Tag-Team-Match, klar, hier und da ein bisschen unsauber, das konnte man aber auch so machen und war für mich echt ein gutes Match. Aber ich sehe eben den Sinn dahinter nicht. Das ist so das Bittere an der Sache. Der Kollege, der uns da angetwittert hat, war übrigens der Mölle Müller. Also nur so, damit er sich hier genannt fühlt.
Guter Name.
Ja, manchmal frage ich mich auch, warum ich diesen Namen nicht merken kann, weißt du?
Aber ich finde, generell fühlt es sich jetzt gerade, ja, alles so mit der heißen Nadel gestrickt an. Ich glaube, man hat einfach das Problem, Seth Rollins kann man nicht mehr richtig einsetzen. Und auf ihn lag ja eigentlich der Fokus jetzt Richtung WrestleMania. Und da fehlen irgendwie so ein bisschen Plan B gerade. Und zusätzlich der Druck mit den Ratings, wo man halt ehrlich sagen muss, ja, das scheint, zumindest wenn man den News-Sheets glauben soll, immer mehr Bedeutung zu haben, beziehungsweise Druck auszuüben auf Vince und Co. Und, ja, ich weiß nicht, manche Pläne sind auch ein bisschen komisch, auch mit Lacey Evans zum Beispiel. Ich finde, das ist irgendwie skurril, was man da macht.
Skurril ist noch positiv ausgedrückt. Ja, ich habe auch keinen Schimmer, was man damit vorhat. Ich habe keine Ahnung mit diesen plötzlichen Auftritten und dann wieder raus.
Hast du eigentlich gelesen, dass das Skript von War erst eine halbe Stunde fertig gewesen sein soll, nachdem War begonnen hat? Das fand ich nämlich heftig als Aussage.
Ja,
weil es soll wohl mehrfach geändert worden sein und erst als die Show schon lief, gab es dann das Finale, okay, das ist jetzt das Finalding.
Ja, das zeigt eben, welche Unsicherheit gerade vorherrscht. So würde ich das mal deuten, ne? Ich glaube, dass man sich selbst in der Chefetage, und damit meine ich jetzt einfach mal Vince und Hunter, ich glaube, dass die sich gerade nicht einig sind, wohin das Ding gehen möchte. Also der eine ist so ein bisschen für Nachhaltigkeit, der andere ist für einen schnellen Effekt. Und mit dem schnellen Effekt können wir vielleicht auch direkt den Sprung machen. Roman Reigns tritt am Montag bei Raw wieder auf, ne? Also wer da ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also erstmal soll nur erstmal ein Update werden. Was sagst du dazu? Erstmal grundsätzlich.
Ich find's schrecklich. Also nicht wegen Roman Reigns, sondern mit dem Hintergrund der Leukämieerkrankung. Mein Problem ist, ich habe mir einfach gewünscht, dass man bitte so eine Krankheit nicht für sich ausschlachtet, um Ratings zu steigern. Und genau dieses Gefühl habe ich halt jetzt gerade. Natürlich ist das schön für Fans, wenn die ein Update kriegen, aber wenn wir ehrlich sind, das könnte man genauso gut auch per Twitter oder Pressemitteilungen machen oder Videoeinsendung oder so. Aber man macht das nicht, sondern kündigt es extra für War an. Und der einzige Grund, der mir in den Kopf kommt, warum man das macht, ist Ratings. Weil warum sollte man das ankündigen, nach dem Motto, schaltet ein, dann seht ihr Roman Reigns wieder und erfahrt halt, wie es um seine Krankheit geht oder halt andere Sachen, die man einbaut, wenn man halt nicht die Ratings steigen will. Weil wenn man ihn eigentlich schützen möchte, dann handelt man anders.
Ich frage mich, ob man ihn schützen muss, aber das ist eine andere Geschichte. Weil im Endeffekt war es doch schon so, dass er jetzt auch schon in den letzten Monaten wieder mehr in der Öffentlichkeit gestanden ist. Also er war ja bei dem Filmdreh mit The Rock, da hat man ihn ja auch schon wieder mit nacktem Oberkörper gesehen. Man hat ihn ja wohl auch im Hotel quasi gesehen, er hat wohl auch eine Autogrammstunde gegeben, wie ich das mitbekommen habe. Also
genau, der ist auch bei, nach War ist er auch bei einer Talkshow zu Gast.
Genau.
Aber ja, was in Schutz nehmen, damit meine ich nicht die Person, sondern einfach, dass man die Krankheit nicht so in den Fokus setzt, also über die Person. Und bei den Dreharbeiten, da ist halt die Krankheit egal. Aber du weißt genau, dass diese War-Ausgabe, wenn er kommt, da wird es halt emotional extra, wird dieser Punkt hervorgehoben. Und damit habe ich einfach irgendwie moralisch ein Problem.
Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe sie auch heute mal so probeweise mal als bei Facebook mal so ein bisschen gepostet und gleich vom Senji Kritik als Spoilerwarnung hier kassiert. Nein, und die Meinungen gehen auch auseinander. Die einen hoffen sich einfach nur dass es ihm gut geht und dass es ein Update gibt. Der Patrick schreibt zum Beispiel, es gibt da gewinnt drei Seiten. Erstens Ratings, zweitens erkrankte Kids nehmen sich ein gutes Beispiel an Roman Reigns bezüglich seiner Krankheit und drittens Roman selbst bekommt auch nochmal mentale Unterstützung. Das ist natürlich die sehr positive Variante. Andere kritisieren natürlich dann auch genau das, was du meinst. Ne? Also von wegen, es gibt Ratings und da wird es eben ausgenutzt. Andere kritisieren wiederum, warum man das im Vorfeld ankündigt, was wie ich finde, absolut logisch ist, weil es hier nur als Update und nicht als Comeback oder so deklariert worden ist. Wie findest du das, dass man hier quasi eine offizielle Verlautbarung macht? So, am Montag ist Roman Reigns dabei.
In dem Falle ist die Ankündigung okay, weil es ist, sofern sie halt nicht wrestlerisch was machen, dann würde ich das Ding krumm nehmen. wenn es halt wirklich einfach ein Update ist und halt eine Promo beziehungsweise halt eine Ansprache, absolut legitim, was es halt nicht sein dürfte beim Comeback oder bei Debüts, da möchte ich halt einfach diese Ankündigung nicht. Aber in diesem Falle nehmen wir das außen vor, nur ich habe halt, ja, denk mal, so wie du ja auch, ein bisschen Sorge, dass man halt eben mehr draus macht als nur ein Update, dass man halt ihn in irgendeine Story involviert oder dazu nutzt, keine Ahnung, die Seth Rollins Storyline ein bisschen zu pushen oder anderweitig Richtung WrestleMania zu gehen.
Genau, mein Tipp war ja, dass man ihn quasi nochmal so eine Promo halten lässt, wo es hieß, ja, übrigens, hier, mein Shield Brother, sei stark und so, ne, wenn ich den Krebs besiegen kann, dann kannst du auch Brock Lesnar besiegen, den Krebs der WWE, um es ganz böse zu formulieren.
Das wäre echt furchtbar, wenn so ein Satz fallen würde, wenn ich den Krebs besiegen kann, dann kannst du Brock Lesnar besiegen. Boah.
Anderes Gerücht, was wer Spoiler, Angst hat, der möge jetzt bitte 2 Minuten vorspringen zu den Fragen. Anderes Gerücht, was per Bodyslam.net und Dave Meltzer aufgekommen ist, war die Geschichte, dass Vince wohl darauf bestehen soll, dass Roman Reigns bei WrestleMania ein Match bestreitet. Und natürlich mit der gesundheitlichen Situation im Hinterkopf wird es natürlich dann nur ein Tag-Team-Match, nämlich, dass er sich quasi mit seinem alten Shield-Bruder Dean Ambrose wieder verbrüdert und sich an die Seite von Braun Strowman stellt. Schließlich hat Braun Strowman ja die Shield-Bomb eingesteckt bei Elimination Chamber und dann eben gegen Drew McIntyre, Bobby Lashley und Baron Corbin antreten könnte. So, was sagst du dazu?
Ich will das gar nicht wahrhaben. Ich meine, wenn er komplett gesund ist und richtig zurückkommt, dann soll er richtig zurückkommen. Aber ich möchte nicht, dass jemand, der halt noch nicht alles hinter sich hat, einfach um halt, was ich, Einschaltquoten oder irgendwie Aufmerksamkeit zu erzielen, ein Match reingesteckt wird, wo er halt seine 2-3 Moves zeigen soll, entsprechend halt auch safe ist, dass ihm da halt nichts passiert körperlich oder keine große Anstrengung ist, aber ich fände das schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte da auch richtig ein Fremdschämen eben gegenüber der WWE, also nicht WrestleMania oder so, sondern ich würde einfach sagen, wie tief kann man denn sinken, dass man das macht? Also ich habe da, ja, meins wäre es einfach nicht. Ich habe aber momentan eh das Gefühl, dass man gerade händeringend versucht, WrestleMania schnell noch irgendwie alles reinzuballern, was geht. Genau, Undertaker, aber halt jetzt auch Roman Reigns. Und ich finde, da würde man einfach eine Grenze für mich komplett überschreiten. Wie siehst du das denn?
Mir geht's genauso. Also ich brauche das nicht unbedingt, aber es ist der Eindruck verstärkt sich natürlich, dass WWE eben mental einfach den Panikknopf wirklich gedrückt hat. Es fühlt sich gerade so an mit den NXT-Aufsteigern, mit denen man irgendwie da ein bisschen Aufmerksamkeit generieren möchte, mit einem Roman Reigns, den man jetzt wirklich da nochmal reindrückt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass so ein bisschen, wir waren ja relativ positiv eigentlich Anfang des Jahres dann wieder, also weil die Shows sind ein bisschen besser geworden, gerade Raw. Ich fühle mich auch echt wieder so ein bisschen an letztes Jahr erinnert. Ich sehe gerade bei Raw keine große Entwicklung. Ich finde, da steht in der Midcard alles still. Die Geschichten stagnieren, die Charaktere stagnieren, da passiert nichts. Und jetzt versucht man eben per Name-Dropping im Endeffekt, was anderes ist es ja nicht, versucht man da noch irgendwie ein bisschen was zu machen. Ich finde das nicht schön. Ich finde die Sache mit Roman Reigns, ich finde das als Update zu bringen, absolut legitim, kann man machen, sofern man das eben in einem gewissen Rahmen hält. Wenn er fit ist, soll er wieder wrestlen, das finde ich absolut auch, da freue ich mich auch dann auch wieder drauf. Aber das Comeback hat, also das Pulver für das Comeback hat man dann ja quasi auch schon verschossen, wenn jetzt daraus zum Beispiel eine Geschichte werden würde. Es ist eine schwierige Zeit für WWE, ganz offensichtlich, weil man nicht mehr, man hat offensichtlich kein Gespür dafür, wie man sein Publikum erreicht.
Und jetzt hofft man. Ja, ich sag mal so, geht's dir nicht genauso, dass momentan, ich freue mich ja immer auf WrestleMania wie sonst was, aber ich bin noch gar nicht in diesem WrestleMania-Flow, weil es sich momentan nicht anfühlt wie die Road to WrestleMania.
Ja, so ist es ja. Also so fühlt sich halt eben wirklich an. Also für mich fühlt sich es eben nur bei der Fehde zwischen Becky, Ronda und Charlotte fühlt sich so an. Ansonsten haben wir ja auch nichts. Wir haben ein Champion-Titel-Match, ein Universal-Champion-Titel-Match zwischen einem Verletzten und einem, der nie da ist. So, und da kann Paul Heyman hypen, wie er will. Sorry, das ist doch kein Aufbau von einer Fehde. So, und ansonsten haben wir doch nichts. Also, alles andere ist irgendwie noch auf der Halde, steckt irgendwo zwischen Fastlane und Elimination Chamber fest. Ich tue mich derzeit sehr, sehr schwer, abseits von dem hoffentlich Frauen-Main-Event, da wirklich in die richtige Laune zu kommen. Also, bei dir ist es doch wahrscheinlich nicht anders, oder?
Ja, also ich sehe es absolut genauso, dass Becky Lynch, Ronda Rousey und Charlotte, das fühlt sich halt wirklich WrestleMania-mäßig an, schön Big-Time-Feeling, aber Rest ist halt einfach, ja, wie du schon sagtest, wir waren ja eigentlich positiv gestimmt, aber ich habe halt das Gefühl, dass man irgendwie dachte, okay, jetzt müsste es schnell eine Änderung geben bei den Ratings beispielsweise oder Reaktionen, war aber nicht schnell genug und auf einmal, ja, ist ein bisschen weg, dazu kommen die ganzen Zwischen-Pay-Per-Views noch, die einfach alles noch schwieriger machen, weil man halt noch nicht richtig in die Storys reingehen kann. Oh, ich tue mich gerade echt schwer. Ich muss allerdings auch sagen, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, Ratings sind heutzutage natürlich anders als früher, aber haben wir schon mal eine Road erlebt, wo die Ratings so niedrig waren? Also ist ja noch nicht mal so, dass es ja leicht runter ist, sondern einfach richtig, richtig im Keller.
Ja, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind jetzt derzeit die niedrigsten Ratings, die wir ja seit also kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass in der näheren Vergangenheit irgendwie mal die Ratings so niedrig gewesen sind. Aber du bist doch eigentlich immer der Ratings-Nazi hier, ja, unter uns.
Ich bleib auch dabei, dass wir uns da ein bisschen das noch schön reden. Natürlich nutzen halt viele Leute Internet, aber da kann ich halt immer gerne dann sagen, ja, da schaut euch einfach mal die YouTube-Aufrufzahlen an. Da siehst du halt bei Becky Lynch, hast du immer dein siebenstelliges.
Ja.
Da ist das Interesse da, da hast du hunderte oder tausende Kommentare. Und dann guck dir mal die ganzen anderen Sachen an. Und die sind halt echt im Keller teilweise. Und ja, ich finde, die WWE würde einen Riesenfehler machen oder macht gerade einen Riesenfehler, indem sie halt von mittelfristigen Denken, was vielleicht der Plan war für 2019, umzwischt zu kurzfristig, panisch und dadurch eher viel kaputt macht, siehe NXT-Stars, weil für mich wurde da viel kaputt gemacht.
Ja.
Und das erstmal wieder reparieren muss.
Ja, man hat natürlich jetzt hier versucht, so einen Hype zu generieren. Auf irgendeine Art und Weise, also auf eine merkwürdige Art und Weise. Das hat nicht funktioniert, weil man offensichtlich nicht so genau weiß, wie das Publikum reagieren würde. Ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, man hat hier den vier NXT-Stars, die man hochgeholt hat, extrem geschadet. Man hat sich selbst eine riesengroße Chance damit verbaut, die man erstmal wieder irgendwie herstellen muss, nämlich diese vier in dem richtigen Licht zu präsentieren. Weil was sind die denn jetzt gerade? Das sind vier Typen, die gut catchen können. So, aber ja, du hast keine Persönlichkeit dahinter.
Genau, es ist einfach, ja, für jemand, der nicht NXT guckt, ganz ehrlich, der wird jetzt auch einfach nur denken, ja, das sind halt jetzt ganz normale Jobber.
Ja, das ist ja genau das, was der Müller auch geschrieben hat. Er schaut offenbar kein NXT, weil er geschrieben hat, ich hoffe, bei NXT ist er besser. Und so ist es dann eben. Dann siehst du halt ein ich sag's jetzt mal ganz böse, ich finde Johnny Gargano auch super, aber du siehst einen kleinen, schlanken Typen, der nicht seinen besten Tag erwischt hat von einer Crowd, die es nicht interessiert.
Ja, vor allem Gargano ist ja jemand, der lebt ja durch seinen Charakter.
Ja,
und durch die Emotionen. Genau, du musst den Weg von ihm verfolgen, seine Motivation und Co. Ja, dann ist das halt weg. Bei Ricochet ist das noch ein bisschen einfacher. Da ist halt Spot Monkey, wenn er sein muss. Aber der ist halt auch mehr. Und bei Aleister Black hast du auch gesehen, ja, da ist halt jetzt jemand debütiert. Aber wenn du halt noch nicht mal richtig verstanden hast, wofür steht er, kann er noch so geile Slogans raushauen oder sonstige Sprüche, die halt NXT-Zuschauer kennt, aber der Normale nicht, der reagiert dann auch nicht und denkt einfach nur so, ja, okay, dann erzähl mal. Das ist einfach alles nicht gut gerade.
Ja.
Einzige, was mir noch gefällt, aber das ist auch ein Zufallstreffer, ist das mit Kofi.
Kofi ist super, aber das ist ja auch jetzt nichts Neues. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja aus der Not geboren irgendwie, wie du schon richtig sagst, mit Zufallstreffer. Aber, und das ist SmackDown. Also, wir reden ja, glaube ich, uns jetzt seit einem Jahr oder sonst was den Mund fusselig, dass eigentlich SmackDown gut und unterhaltsam ist, während Raw ja doch eher ein einziges Minenfeld ist. Und in dieses Minenfeld kommen jetzt alle möglichen Superstars, die du damit wirklich verbrennst einfach. Die schmeißt du halt da rein, die kommen nicht an, die kriegen keine Reaktion, die kriegen keine Persönlichkeit, die kriegen keine Geschichte. Und du hast jetzt, wie viel NXT-Superstars haben wir jetzt? Es müssten, lass Sullivan mal außen vor, ich weiß nicht genau, was gerade mit dem ist, aber das müssten doch jetzt 10 NXT-Superstars sein, die zwischen Tür und Angel hängen, irgendwo. Irgendwo ja. Zwischen Raw und SmackDown, oder?
Ist es nicht schön, wenn du jemanden sagst, ey, du bist in der Main-Show und derjenige denkt, ja, die harte Arbeit hat sich gelohnt, jetzt, das ist meine Chance und du eigentlich gar keine Chance hast?
Ja.
Das ist echt übel. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt diese 4 Leute, die jetzt debütiert sind, ist es nur meine Meinung, aber ich bin davon fest von überzeugt gewesen, dass die 4 eigentlich alle Topstars wären. Die kannst du auch in Upper Midcard Main Event reinstecken nach einer Zeit. Gerade in Aleister Black zum Beispiel war für mich jemand, ey, setz den richtig ein und den kannst du sofort im Main Event pushen. Dass du halt wirklich deine Allstars ersetzen kannst. Das waren halt Leute, die halt diesen Platz einnehmen können und auch gut verteidigen und repräsentieren. Aber dieses, das nimmst du denn alles. Das ist genauso wie in der Tag Team Division, wo du halt einen Titelwechsel machst, der irgendwie ja, gar keinen wirklichen Sinn ergibt.
Ja. Es ist alles nicht wirklich durchdacht. Es wirkt ein bisschen wie aus der Panik heraus. Und es ist eine schwierige Road to WrestleMania, ganz offensichtlich. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Wie gesagt, am Montag sehen wir Roman Reigns bei Raw. Mal schauen, ob es wirklich nur ein Update wird oder ob es dann eine Storyline wird, was ich echt für durchaus möglich halte. Sowohl meine Variante mit Seth Rollins, ne? Mark my words, oder die andere Variante von Dave Meltzer. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also, ich weiß gar nicht. David, möchtest du noch was sagen abschließend? Ansonsten machen wir hier bei dem Update zumindest schon mal den Deckel drauf und geben an die Fragen weiter.
Ich hoffe einfach nur, dass man das mit Roman Reigns nicht so ausschlachtet, wie wir beide befürchten. Weil einfach Gesundheit bis eine Krankheit sollte man nicht für Ratings oder PR ausschlachten.
Ja, unterschreibe ich so. Bleibe aber sehr skeptisch, dass das genau in die andere Richtung geht, ja, muss ich leider sagen. Egal wie. Ich gebe weiter an meine Wenigkeit, an Chris und auch an den David. Und die machen damit die Fragen weiter. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Genau. Lass mal hier noch ein paar Fragen beantworten. Ihr wisst, da draußen Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram und vor allem, es gibt es natürlich auch noch auf Patreon und auf Steady, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, sind wir da total glücklich drüber. Da gibt es jetzt ganz aktuell, wie immer, das Match of the Week. Wir haben natürlich die Helden aus der zweiten Reihe, jetzt mit der aktuellen Ausgabe Bam Bam Bigelow und noch ganz viel anderen Scheiß. Schaut da einfach gerne rein, schmeißt ein bisschen was in den Pott und helft uns da. Der Marc hat uns per fragen@headlock.de angeschrieben und da speziell den David. David, du hast im letzten Podcast oft über deinen WWE-Frust gesprochen, wenn er dich da richtig verstanden hat. Du verfolgst aber trotzdem keine anderen Wrestling-Promotions. Warum nicht? Warum springst du nicht über auf irgendwelche anderen Promotions, David?
Ich bin einfach kein Hopper. Also ich bin auch bei Serien zum Beispiel, ich habe immer 1-2 Serien, die ich halt wirklich richtig verfolge. Und auch wenn es da halt mal nicht so gut läuft, dann ist die Motivation geringer, aber ich springe dann nicht mehr hin und her. Und bei anderen Promotions müsste ich mich erstmal reinfuchsen, dazu muss ich erstmal einen Weg finden, wie gucke ich die, und ich habe mich einfach an das WWE-Produkt gewöhnt, das ist halt mein Ding, das habe ich mir ausgesucht und da werde ich halt bleiben und ich bin einfach auch kein Mega-Wrestling-Fan.
Ja, das war fast so gut wie der Superblow, wa?
Kein Mega-Indie-Fan, beziehungsweise ich habe einfach davon keine Ahnung und auch keine Zeit, mich jetzt irgendwo anders nur reinzuwuschen, und bin zu alt und eh eingespielt auf WWE und ja, deswegen bleibe ich bei dem. Aber ich finde gut, dass einer mal zuhört, was ich sage.
Im Gegensatz zu euch. Das machen viele. Hallo, wir haben auch letztens noch, ich glaube, vom DX-Mann mal den Ratschlag bekommen, dass du endlich aufhören sollst mit dem Rauchen und was? Dann mit dem gesparten Geld zu WrestleMania fahren sollst. Kein Witz.
Das würde niemals reichen. So viel ist das nicht.
Ja, ach, ich finde es ja nach wie vor ganz nett, auch mal links und rechts so ein bisschen was zu schauen, aber pro links und rechts, All Elite Wrestling ist ja gerade auch ganz heiß am Köcheln und vor einigen Wochen gab es dann die Geschichte, dass der Undertaker ja jetzt bei StarCast, also einer Veranstaltung im Umfeld von All Elite Wrestling und beim Double or Nothing Event, auf einer Podiumsdiskussion mehr oder weniger da dran teilnimmt, Convention-mäßig.
Und da ist ja alles.
Ja, also ne, der Arne hat
20.000 kostet, ne?
Lass mich doch mal die Frage vorlesen, Mann.
Okay, Entschuldigung.
Der Arne fragt mich über Facebook, was ist an den Gerüchten dran, dass der Undertaker die Liga verlässt und zu der neuen Liga wechselt, deren Namen mir gerade nicht einfallen will. Ne? Also
die Frage könnte von mir sein.
Ja, genau. Und jetzt darfst du sie auch beantworten, David.
Da ist nichts dran. Der hat jetzt einfach nur, den kann man ja jetzt buchen. Egal wer möchte, man kann ihn für 25.000 Dollar buchen.
Auf die Stunde. Geburtstag. Die Stunde.
Ja, aber die ist egal. Hauptsache, der kommt irgendwie beim Geburtstag vorbei oder so. Nee, das ist einfach eine Talkrunde, wo der jetzt ist, wo halt zufälligerweise halt auch Wester von AEW, wie soll man das eigentlich kurz aussprechen? Das klingt ja furchtbar. wo halt da muss er auch dabei sind und der wurde einfach gebucht, weil man weiß, höhere Aufmerksamkeit und das kriegt man durch die Tickets oder sonst irgendwas wieder rein und der Taker, ich glaube, es gibt nur zwei Wrestler, wo man genau sagen kann, hundertprozentig werden die niemals woanders hingehen als WWE, das ist halt Taker und Cena.
Ja. Chris, hast du da eine andere Meinung zu?
Nee, überhaupt nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Der Taker, der bessert so ein bisschen seine Rentenkasse noch mit auf, mit solchen Sachen. Und wenn irgendwas Wrestling-mäßiges ist, ist der halt 100% WWE. Da gab es ganz andere Dinge, wo er den Absprung hätte machen können oder versuchen können. Und da hat er es nicht getan. Er war ja zum Beispiel einer von denen, die sich fürchterlich über den Screwjob aufgeregt haben. Und damals ist er nicht zur WCW gegangen, obwohl er es hätte tun können, für sehr, sehr viel Geld. Der ist WWE durch und durch.
Aber meine Frage an euch beiden, seid ihr eigentlich auch so verwundert wie ich, dass der Taker sowas macht, dass er halt so, Anführungszeichen, nicht käuflich, sondern halt, dass er halt offiziell sich buchen lässt? Weil eigentlich müsste der doch Kohle haben bis zum St. Nimmerlandstag.
Boah, keine Ahnung. Also ich habe vor ewigen Jahren halt mal gehört, dass er in der Immobilienbranche mitmischt und keine Ahnung, vielleicht hat er auch einige Verluste gemacht, als diese Immobilienblase mal geplatzt war vor einigen Jahren. Ich glaube auch tatsächlich, Miss McCool Instagram möchte auch gerne ein relativ teures Leben führen, so. Die sind viel unterwegs, wenn man das so verfolgt. Also, wenn du weißt, es zahlen Leute, ja, warum dann nicht?
Ja. Nein, also ist es nicht moralisch verwerflich. Ich war halt einfach nur überrascht, weil ich vorher hast du halt immer gehört, ja, er ist für ein, zwei Matches, dafür kriegt er halt einen siebenstelligen und das Jahr auf Jahr. Ich habe mich einfach nur, ja, er war halt einer der Wrestler, wo ich dachte, der muss so viel auf der Kante haben, den wird man nirgendwo mal bei Autogrammstunden sehen später nach der Karriere oder so.
Naja, ich glaube, das ist jetzt auch schon, das ist doch gut verdientes Geld, muss man sozusagen.
Also den Stundenlohn hätte ich halt auch gern.
Ja.
Wie hast du den etwa nicht?
Knapp drunter.
Nee, also erstmal zur Frage, also ich sehe es genauso wie ihr. Ich habe jetzt auch gelesen, dass angeblich sein Vertrag einfach ausgelaufen sein soll und er jetzt quasi erstmal Free Agent ist. Und wenn sich doch die Möglichkeit da bietet, noch ein bisschen was nebenbei zu verdienen, um einfach so die täglichen Kosten zu decken, warum denn nicht? Und das ist immer noch besser, als wenn er da jetzt quasi in den Ring steigen würde oder sonst irgendwas und sich dann noch kaputt machen würde. Ich glaube, das sollte er nicht machen und ich glaube, das wird er auch nicht machen. Aber so, das ist doch wie die Hollywood-Stars oder Serienstars, die sich damit nochmal Geld in die Taschen spülen.
Jein, ich finde halt, der Unterschied ist halt noch, dass der Undertaker außerhalb des Rings eigentlich schon, selbst bei Talkshows, eigentlich im Charakter auch immer aufgetreten ist. Jetzt ist es halt.
Hat er aber zuletzt auch nicht gemacht.
Ja, nicht mehr so extrem, aber ich finde halt einfach, dass mich hat's total umgehauen, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass der Undertaker irgendwann mal so, ja, hier Gesprächsrunde, alles klar, ich bin dabei.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendwie total skurril für mich.
Ich finde es auch überraschend, sagen wir es mal so, aber ich finde es jetzt in keinster Weise in einer Welt, wo es eh keinen Kayfabe mehr gibt in irgendeiner Art und Weise. Warum denn nicht? Er hat ja ganz offenkundig proklamiert in seiner Instagram-Story, dass man ihn booken kann. Also warum denn nicht? Also wenn ich 25.000 Dollar auf der hohen Kante hätte, würde ich den auch für Headlock holen oder so. Also Patreon.
Wir legen zusammen. Ich würde mal gerne wissen, was Vince dachte oder wie er reagiert hat, als er gehört hat, von wegen, okay, der ist bei einer Veranstaltung mit All Elite Wrestling.
Es ist nur in der Nähe, muss man dazu sagen. Es ist nicht dieselbe Veranstaltung. Das ist quasi zwar so der Dunstkreis, aber es ist nicht von denselben Leuten gemacht.
Nein, das nicht, aber ich hatte so gelesen, dass
bei dieser Runde, wo er halt halt auch Wrestler sind, die bei All Elite gerade sind.
Natürlich.
Das meine ich halt, dass man quasi sich mit der Konkurrenz zeigt, in Anführungszeichen.
Ja, ich meine, solange du keinen Vertrag mehr mit deiner anderen Firma hast, dann hast du auch Freiheiten.
Und selbst wenn er einen Legendenvertrag hat, die hatten doch auch etliche Freiheiten damals, was das Kevin Nash alles schon gemacht hat.
Der hat doch eh alles für Geld gemacht.
Ja, ich empfehle dir den Thor-Film, in dem er mitgespielt hat.
Er hat auch einen ganz komischen Zombie-Film mitgespielt, oder nicht?
Der hat überall mitgespielt, ja.
Wir haben noch zwei All-Elite-Wrestling-Fragen von dem guten Teichblumenmann.
Ja, da kommen wir. Gibt es doch noch nicht mal.
Ja, er fragt, glaubt ihr, dass die AEW ein Erfolg wird und werdet ihr sie verfolgen? Da fangen wir gleich mal bei David an. David, wirst du die verfolgen?
Wenn ich wüsste, wo, dann vielleicht. Ja, ich habe auf jeden Fall Interesse dran. Ich denke auch, das könnte ein Erfolg werden. Die sind ja anscheinend auch in Vertragsverhandlungen mit irgendeinem TV-Sender in Amerika. Oder zumindest als Stream, Aber es gibt halt noch, zumindest ich weiß es nicht. Okay, ich bin auch schlecht mit immer. Ich weiß nicht, wo ich die verfolgen könnte.
Nee, es gibt noch keine offizielle Verlautbarung. Also es gibt Gerüchte darüber, dass sie im Herbst TV-Deal haben sollen. Da gibt es wohl diverse Verhandlungen, die auch anscheinend in relativ trockenen Tüchern sind. Aber es gibt noch keine offizielle Verlautbarung. Ich denke, das wird dann noch folgen. Und bis dahin gibt es dann eben erstmal noch ein paar Veranstaltungen, die da
anstehen. Aber das wird auch ausschlaggebend sein, oder nicht? Weil auch je nachdem, welcher Sender oder mit wem man den Deal macht, ist nur Hirngespinst. Wenn jetzt zum Beispiel mit Netflix einen Deal machen würden, würde ich sagen, uiuiui, okay, das könnte richtig reinbummern. Wenn die jetzt mit Regionalsender XY das machen, schwierig.
Also es heißt, dass sie schon mit renommierten Firmen da und Sendern da verhandeln sollen. Und entsprechend glaube ich, das wird nicht so klein werden. Also mal schauen. Also ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es ein Erfolg wird, weil ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Chris, bei dir.
Ja, ich bin da relativ offen. Also ich weder fahre ich jetzt voll auf diesem Hype-Train mit, den einige da gerade durch Social Media schicken, noch denke ich, das ist halt irgendein Schwachsinn oder so. Ich bin einfach gespannt, was sie auf die Beine stellen, guck mir das auch gerne an und dann urteile ich halt einfach, ob mir das gefällt oder nicht. Ich glaube, gerade mit dem Geldgeber im Rücken, dass das schon Erfolg werden kann. Ich denke aber, nach diesem anfänglichen Super-Mega-Hype, der gerade abgeht, wo auch viele mitmachen, die überhaupt nicht, die wahrscheinlich noch nie ein Match von den Young Bucks oder so gesehen haben, wird es aber auch ein kleines bisschen abflachen. Das wird nicht einfach so dieser Mega-Boom, der wird da nicht irgendwie über Jahre oder Monate weitergehen.
Ich glaube, das hängt einfach davon ab, was die abliefern. Wir alle wissen noch nicht, wie sieht das eine Show von denen wirklich aus.
Ganz ehrlich, im Grunde genommen, es ist nur Wrestling. Und Wrestling wird im Jahr 2019 jetzt nicht auf einmal ein riesen Ding werden, nur weil die Young Bucks und Kenny Omega da was auf die Beine stellen.
Nein, das nicht, aber es ist halt die Frage, ist es halt eher, wenn eine TV-Show ist oder eine Weekly, ist das eher so TNL-Style oder ist es halt schon höherwertiger. Was ich beeindruckend fand, ist halt die Großveranstaltung. Die erste, die war ja in 4 Minuten ausverkauft. Und das mit Preisen bis zu 10.000 pro Seat.
Die zweite.
Oder die zweite, Entschuldigung. Also das fand ich schon richtig.
Auf jeden Fall.
Heftig. Also das ist eine Hausnummer. Und das ist auch, glaube ich, nicht so, dass man jetzt sagt, nur Hype-Train, sondern da sollte man echt mal gucken. So ein Grundinteresse bei den Massenfans besteht ja anscheinend.
Das glaube ich auch. Also der Hype ist auch real auf eine gewisse Art und Weise. Andererseits hat natürlich auch Chris recht, ne? Wenn das Ding erstmal läuft, dann muss man auch mal sehen, ne? Weil klar, die haben tolle Wrestler am Start, aber es gehört ja auch zum Wrestling noch ein bisschen mehr als nur die besten Athleten. Die müssen dann auch schauen, Storylines, müssen schauen, was ist mit Verletzungen, kriegt man das Programm dauerhaft gefüllt, kriegt man es dauerhaft interessant zu halten.
Und auch wie ihr Attitude ist, ne? Ich weiß ja nicht, wie deren Ausrichtung überhaupt
jetzt erinnert ist. Erinnert ihr euch noch an den Hype damals, als AOH einen TV-Deal bekommen hat?
Ja, ja.
Also da war halt ja auch die komplette Smartmark-Landschaft vollkommen aus dem Häuschen. Und im Endeffekt,
nur hatten die halt keinen Geldgeber, der Milliarden hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, aber
Aber ich glaube, das ist auch einfach jetzt gerade ein bisschen die Sehnsucht bei allen, ein zweites WCW zu kriegen.
Ja.
Das ist zumindest bei mir beispielsweise so. Und,
Ich glaube, es ist diese Sehnsucht nach einem hochproduzierten, echten, in Anführungszeichen, Wrestling, was viele eher als echtes Wrestling sehen, eben Indie-Wrestling, das gezeigt wird Also Wrestling tritt diesem Mainstream-Blödsinn der WWE in den Arsch. Ich glaube, das möchten viele.
Ja. Ja.
Das kann auch sehr schnell eine Kettenreaktion geben, wenn es halt, Anführungszeichen, cooler ist. Eben nicht so, wie WWE, das, guck da die Masse, guck mal lieber das, das ist viel cooler. Muss man echt abwarten, aber die Chance besteht.
Ja, apropos Chancen, der Kollege hat ja noch geschrieben, glaubt ihr, dass einer der jetzigen WWE-Superstars eine Chance hat, zur AEW zu kommen und wenn ja, welche? Das klingt so ein bisschen so, als ob jetzt neulich die AEW das gelobte Land wäre irgendwo. Also sie haben ja schon gesagt, dass sie nicht jeden entlassenen, dahergelaufenen Mitkader, Underkader irgendwie unter Vertrag nehmen werden. Das macht auch keinen Sinn, weil dadurch untergräbst du quasi nur deine eigene Integrität in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, wen man da noch unterbringen könnte. Also klar, wenn jetzt irgendwie ein AJ Styles gehen würde, wäre der natürlich ein Kandidat. Ich weiß es nicht.
Ja, Nakamura zum Beispiel.
Nakamura, klar.
Also ja. Eben Leute, die im WWE-TV vielleicht noch nicht wirklich zur Geltung gekommen sind, aber wo eben die, ja, die Wrestling-Fans, also eben Fokus auf Wrestling, wissen, dass das einfach super geile Worker sind.
Ja.
Sowas dann. Deshalb denke ich, so Nakamura, den würden sie mit Kusshand nehmen. Auch wenn er in der WWE nur ein Mitkader ist.
Ich glaube, du siehst aber auch gerade ein bisschen beim Booking von der WWE, bei wem sie ein bisschen Bammel haben. Weil es halt schon auffallend, dass halt ausgerechnet dann, wo die Gerüchte ein bisschen größer werden, dass halt beispielsweise Tag Team Belt halt wechselt und mal gucken.
Ja, genau das. Also müssen wir einfach mal abwarten, wie sich da die Sache entwickelt. Klar, die großen Namen würden sie nehmen. Ich glaube auch, dass ein Dean Ambrose zum Beispiel rübergehen würde, weil der nach wie vor einfach, der ist ein Champion, der hat einen Namen und wenn der frei würde, würde man den auch unter Vertrag nehmen.
Habt ihr die Aussagen von Orton mitbekommen?
Welche Aussage?
Dass er halt nicht kategorisch ausschließen würde, AEW, und dass er halt Backstage wohl viel auch über die spricht. Ich sage jetzt nicht, dass das passiert, ich sage einfach nur, dass er in einem Interview exakt halt drauf angesprochen wurde und er halt meinte, dass er jetzt nicht sagt, dass er sich das niemals vorstellen könnte, rüberzugehen, dass er das eher interessant findet.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit der Androhung von Dean Ambrose und Randy Orton zu AEW ist die Promotion für mich auf einmal wieder komplett uninteressant geworden.
Aber bei Ambrose geht er doch auch von aus, dass er drüber geht, ne?
Ja, gucken wir mal, wie die Geschichte weitergeht, ne? Also
ich bin jetzt kein Riesenfan davon, aber es klingt zumindest so, das wirkt ja so.
Wir haben ja auch schon mal drüber spekuliert, ob es eventuell ein Work ist, dass Dean Ambrose entlassen wird und solche Geschichten. Mal gucken, also da lasse ich mich überraschen, um ehrlich zu sein. So, in dem Sinne, will noch jemand etwas sagen? David zum Beispiel, bevor mir ins Wort fällt.
Ich habe, glaube ich, zu viel gesagt. Ich möchte mich noch recht herzlich bedanken an die Hörer, die halt gute Besserung gewünscht haben. Das fand ich sehr nett.
Das ist doch schön. Chris, möchtest du noch etwas sagen?
Nee, David hat genug geredet.
Gut. Und Chris möchte einen Stundenlohn von $25.000.
Genau. Deswegen, ja,
bitte.
Unterstützt uns auf Patreon und Steady, damit wir Chris Gebühren unterstützen und entlohnen können.
Momentan, der arme Junge ist schon ganz abgemagert.
Nur noch Haut und Knochen ist doch mal was. Genau.
So sieht's aus. Ja,
nein, es war schön mit euch, das kann ich sagen.
Oh.
Es war ein Fest, wie jedes Mal. Nächste Woche geht's dann auch schon weiter. Da sprechen wir hier über Becky Lynch, über ihre aktuelle Situation, über das Booking für WrestleMania und natürlich auch ein bisschen über ihre Vergangenheit. Da sind dann der David und der Kai, glaube ich, mit an Bord. Und in dem Sinne, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, schaut gerne auf Patreon Steady vorbei. Gebt uns gerne bei iTunes oder bei Facebook eine Bewertung. Und nicht zu vergessen natürlich unser wunderschöner Fanartikel-Shop bei slwrestling.de. Da einfach mal vorbeischauen. Hoodies, T-Shirts, all was man da ansonsten so braucht, um gut auszusehen, um passend zu unserem Gears und Outfits Podcast immer passend gekleidet zu sein. Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Bis dahin, macht's gut, tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Olaf, ich habe ein Bild für dich.